Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die we're still perfect. Das erste Mal unter Brian Flores, glaube ich, jetzt positiv in die Saison gestartet ist. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Moin.
Ja, der Micho ist hoffentlich noch nicht dabei, sollte aber im Verlauf der Folge noch hereinschneiden, hoffe ich zumindest, wenn er sich nicht wieder verläuft, sozusagen. Aber ihr kennt das Spielchen. Wir letzte Woche hatten wir den ersten Gast mit dem Frank. Und diese Woche haben wir auch wieder einen Altbekannten dabei, der in den letzten Jahren auch schon immer mit dabei war, wenn es gegen die Bills ging. Und herzlich willkommen, David. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Ja, du bist Bills-Fan. Ich glaube, das ist weitestgehend inzwischen bekannt. Aber du darfst natürlich nochmal gerne vorstellen, was es von den Bills so in Deutschland gibt, was ihr so macht und so weiter und so fort. Weil wir nutzen das natürlich auch, um einfach den Leuten, die hier sind, auch einfach mal vorzustellen, was andere Franchises hier in Deutschland so machen, dass man so ein bisschen die Scheuklappen ablegt und nicht nur die Dolphins sieht, sondern auch die anderen immer mal wieder wahrnimmt. Und du darfst gerne erzählen.
Ja, also ich habe mal vor 5 Jahren, ist es mittlerweile her, die Bills Mafia Germany gegründet als Facebook-Gruppe. Waren dann erst wirklich nur so ein paar Männchen. Mittlerweile, es gab jetzt so eine interessante Statistik, haben wir es geschafft, auf Platz 25 der NFL deutschsprachigen Fans zu kommen. Mit 430 sind wir mittlerweile. Davon auch in der Preseason nochmal ein 10er Zuwachs. Also wir fürchten uns schon fast vor Bandwagon-Fans. Aber es gibt mittlerweile auch einen eingetragenen Verein, der jetzt so langsam an den Start geht dazu. Wir machen auf jeden Fall immer ein Treffen zu Saisonbeginn. Das war jetzt gerade vergangenes Wochenende im wunderschönen Hamburg und werden nächstes Jahr dann in Stuttgart sein. Das war unheimlich schön, da über 40 deutschsprachige Bills-Fans auf einem Fleck zu haben, wo man gerade halt als Bills-Fan dachte, eigentlich ist man in ganz Deutschland alleine. Und jeder dachte, denkt jetzt, boah, so viel, das hätte ich nie gedacht. Und da sind wirklich auch Leute bei, die seit 90er oder noch länger dabei sind, also jetzt nicht irgendwie im letzten Jahr plötzlich Bills-Fan geworden. Das ist sehr, sehr interessant. Natürlich treffen sich so einige kleinere Gruppen auch immer wieder, die so aus einer Region kommen. Und wir haben noch keinen Podcast, aber es gibt uns bei YouTube. Da haben wir einen unserer Hamburger Jungs, den Marcin, der immer wieder Folgen macht auf YouTube. Das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ich glaube, Tobi hat schon mal gesehen. Ich hatte dir mal einen Link geschickt.
Genau. Ich hatte mir das mal angeguckt.
Wir werden euch da auch mal zu einladen. Das ist schon so ein bisschen eher Trash-Talk und auch mit lustigen Wörtern. Marcin ist halt wirklich ein Hamburger Original mit einer Schnodderschnauze. Und ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ja. Und Bills Mafia Germany halt einfach bei YouTube.
Ne? Sehr gerne. Link werdet ihr in den Shownotes finden. Könnt ihr gerne mal reinhauen. Lasst ein Like da. Ja, unterstützt die Leute, weil es sind zwar die Bills, ja, aber es unterstützt im Prinzip nachher die NFL und den Football in Deutschland. Und ich denke, darum geht es uns allen. Also im Endeffekt natürlich, wir unterstützen alle immer unser eigenes Team am meisten, aber genauso sollte man auch die anderen Clubs, Fanclubs, YouTube, alles, was geht, immer mal ganz gerne einfach Like da lassen. Es schadet einem nicht, es tut einem nicht weh. Und cool. Schön, dass ihr inzwischen so am Wachsen seid und auch den Fanclub. Und schauen wir mal, vielleicht überlaufen wir einfach mal euer Treffen dann am Anfang der Saison. Ja.
Also in Stuttgart wird das definitiv sein und es steht auch schon fest, wo das ist, weil dieses Ding einem, da bin ich jetzt leider schlecht vorbereitet, ein von uns gehört, sozusagen Kraftpaule heißt es so in Stuttgart, jetzt ist es mir gerade eingefallen, da werden wir hingehen und da ist einer von der Bills Mafia Germany, der, ich weiß nicht, ob es ihm alleine gehört oder mit noch anderen Leuten dahinter, aber der Jens, der macht da einen super Job und der ist auch, wenn ihr den YouTube-Stream mal gucken solltet von uns, nicht den Stream, die Folgen, Jens ist da immer so ein bisschen die Stimme der Vernunft, der macht das zusammen mit Martin, damit Martin nicht so völlig abhebt, sondern Jens führt es so ein bisschen und holt ihn auch mal ein bisschen um den Boden zurück. Das ist also Jens, der im Kraftpaule halt mitführt oder dem der gehört und da wird das Treffen stattfinden.
Ja, cool. Wunderbar. So, das ist auf jeden Fall David von der Bills Mafia Germany und von der Bills Mafia Germany kommen wir jetzt wieder zu den News. Ihr kennt das Spielchen. Diese Woche sind eigentlich nur zwei News drin. Einmal kommt Adam Shaheen zurück. Er war ja wegen Close Contact Covid und nicht geimpft. Deswegen musste er länger aussetzen, war nicht spielberechtigt. Und das, der ist jetzt wieder zurück. Wir trainieren, da wird man gespannt sein, ob das ein Impact-Player wird für nächste Woche oder eben nicht, beziehungsweise für das kommende Spiel gegen die Bills. Und dann gibt es einen Spieler, der auf die IR gesetzt wurde. Und zwar Raekwon Davis. Tobi, was war da los und wie groß siehst du den Impact dieser Verletzung?
Um es mal von hinten hin aufzuzäumen, der Impact dieser Verletzung ist vielleicht auf den ersten Blick größer, als er sich auf dem Platz letzten Endes dann dargestellt hat. Raekwon Davis, letztjähriger Rookie, 12 Spiele letztes Jahr gestartet, 40 Tackles und wirklich ein sehr, sehr, sehr solider und sehr guter Defensive Lineman, der sich auch wirklich gut entwickelt hat, von dem man erwarten kann und eventuell erwarten konnte, dass er auch wirklich sich noch weiter verbessert und wirklich einer der dominanten Defensivspieler in der vorderen Reihe bei den Dolphins wird. Er hat sich in einem Play, ich glaube, da ist ein anderer, also wenn ich mich jetzt vertue, dann vertue ich mich mit Mekhi Becton von den Jets, weil das habe ich auch noch im Kopf. Kann sein, dass ich mich da jetzt in der Szene vertue, aber ich meine, ihm wäre einer auf die auf das Bein gefallen und er hätte da ein Leg Injury davon getragen, was ihn jetzt für mindestens 3 Wochen außer Gefecht setzt. Es sah erst schlimmer aus, als es letzten Endes war. Er konnte ja auch noch selbstständig den Platz verlassen, aber es wird ein bisschen brauchen, bis das Ganze ausgeheilt ist. Dadurch, dass er jetzt auf IR ist, kann er frühestens nach 3 Wochen wieder von dieser IR-Liste runtergeholt werden. Und man rechnet mit einem Ausfall von circa 3 bis maximal 6 Wochen.
Okay, danke dafür schon mal. War ein bisschen bitter gerade in dem Spiel. Er hat auch nicht wirklich gut gespielt. Gut, er war halt gehemmt von der Verletzung. Passiert. Ja, deswegen würde ich die Leistung von Raekwon Davis auch nicht überbewerten aus dem Spiel gegen die New England Patriots. Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, ich weiß nicht, Tobi, hast du noch irgendwelche News, die du loswerden möchtest?
Nein.
Wunderbar. Also für euch zur Info, es ist Mittwoch. Dementsprechend haben wir keine News vom Donnerstag. Wenn da was kommen sollte, ist das ärgerlich, aber nicht zu verhindern. So, und das bedeutet, ich habe schon über das Spiel gegen die Patriots gesprochen und die Dolphins haben es geschafft, zu Beginn der Saison bei den New England Patriots mit 17-16 zu gewinnen. Es war, ich würde sagen, kein unbedingt schönes Spiel insgesamt. Also es war jetzt nicht so unbedingt das berauschende Fest von keinen der beiden Seiten. Also weder Offense noch Defense war das, wo ich sage, mega das Highlight-Tape. Es war halt eine interessante Football-Partie, so ungefähr kann man das sagen. Und ja, Tua Tagovailoa ist, ich starte jetzt den Hype-Train und werde ihn nachher komplett entgleisen lassen, so ungefähr. Ich glaube, ich habe gelesen, dass Tua der jüngste Quarterback war, der zu Hause oder generell gegen Bill Belichick gewonnen hat, was ja schon mal ein unglaubliches, tolles Zeichen ist. Aber Tobi, erzähl uns doch mal, wie hast du das Spiel so gesehen? Kannst ein bisschen, ja, erzähl einfach ein bisschen und nachher würde ich dich nach deinen drei Takeaways von dem Spiel gegen die Patriots fragen. Aber starte ja einfach mal.
Also es hat super angefangen. Also es hat sehr, sehr, sehr gut angefangen. Der erste Drive war quasi perfekt. Also das war die ersten Drives sind ja meistens die vorher gescriptet sind. Und das hat wirklich sehr gut bis überragend ausgesehen, was die Dolphins da teilweise auf den Platz gezaubert haben. Also da konnte man schon einiges erhoffen. Und da hatte man auch so das Gefühl, dass Tua so langsam ins Rollen kam. Die Playcalls waren gut. Sie haben es geschafft, Myles Gaskin einigermaßen ins Spiel einzubinden als Leadback. Und da war ich echt schon positiv überrascht. Jalen Waddle hat das gesamte Spiel über eigentlich, auch wenn er jetzt Rookie ist, wirklich überzeugen können. Er hatte einen Ball im Spiel, den er hätte fangen müssen. Dann wäre er vielleicht noch auf bessere Zahlen gekommen, aber gerade auch so sein Einsatz, sein Engagement, gerade bei dem Touchdown, den er erzielt hat, wo er da in die Endzone reinspringt, um die Pylone noch zu erwischen und auf der richtigen Seite den Ball über die Linie zu kriegen. Also das hat mich beeindruckt auf der einen Seite und auf der anderen Seite bestätigt, weil ich diesen, wo wir gerade eben beim Hype Train waren, den Waddle Hype Train ja schon seit einem Jahr oder sowas fahre. Und er hat gezeigt, welches Potenzial er hat. Er hat aber auch gezeigt, das muss man natürlich auch sagen, dass auch er noch Verbesserungsmöglichkeiten hat. Also es war jetzt kein perfektes Spiel, vielleicht war es ganz gut zum Reinkommen, aber da ist auch noch Luft nach oben. Was mich persönlich jetzt nicht positiv überrascht hat, weil es um die Patriots geht, wenn wir mal auf die andere Seite des Balls gehen, man hat klar gesehen, welches Spielziel die Patriots verfolgen. Also wir haben es wenig bis gar nicht geschafft, Mac Jones so unter Druck zu setzen, was wir vorher so als Keys to Win auf dem Zettel hatten, um ihn unsicher zu machen, um ihm Rookie-Fehler, um ihn in Rookie-Fehler zu zwingen. Gut, er hatte natürlich auch, sie haben es ihm relativ leicht gemacht über viele kurze Pässe, viel Laufspiel. Schon allein das erste Play, was dann als Laufspiel über, ich weiß gar nicht, 35 Yards oder was sowas ging, da hatte man ja schon übelste Vorahnungen, aber es wurde dann nicht ganz so schlimm. Man hat aber auch deutlich gesehen, dass bei den Dolphins gerade was die Laufverteidigung angeht, noch einiges im Argen liegt. Ich habe zwischenzeitlich dann mal gedacht, ja, dafür wäre dann ein Benardrick McKinney da gewesen. Aber gut, den haben wir ja jetzt nicht mehr. Und dann wird man sehen, ob dieses Spiel jetzt als Blaupause für andere Teams dient, die Dolphins besonders im Laufspiel zu testen und zu ähnlichen Ergebnissen zu zwingen, wie es die Patriots geschafft haben. Was man auch gesehen hat, ist, dass konsequenterweise Xavier Howard als Cornerback auf seiner Seite ignoriert wird. Also ich glaube, er hat zwei Targets bekommen im gesamten Spiel, glaube ich. Also sie haben schon möglichst versucht, dass Mac Jones den Ball nicht in diese Richtung werfen soll. Sie haben es halt übers Tight End Spiel versucht, über ihre guten Tight Ends, relativ kurze Pässe und häufig durch die Mitte und haben halt versucht, so es Mac Jones leicht zu machen. Der hat ja auch gute Zahlen aufgelegt und es war jetzt nicht das Schwerste. Er musste jetzt keine sonderlich langen Dinger werfen, aber es war ein besseres Debüt, als ich es ihm zugetraut hätte. Das an dieser Stelle. Weswegen die Patriots jetzt verloren haben. Also ich habe in der Dolphins-Gruppe von einigen gelesen, ja, war Glück, bla bla, hast du nicht gesehen. Sehe ich komplett anders. Es ist kein Glück, wenn du Fumbles des Gegners produzierst. Und es waren ja keine Fumbles in dem Sinne, dass die Runner der Patriots den Ball von sich aus losgelassen haben, sondern da war ja eine aktive Einwirkung der Dolphins Defense, um eben diese Fumbles zu produzieren und sich die Bälle zu sichern und zurückzuholen. Unser Turnover-Streak geht weiter. Wir stehen jetzt, glaube ich, bei, oh, lass mich lügen, 23 Spielen in Folge, wo wir Turnovers produzieren und damit natürlich die längste Serie in der NFL. Man hat deutlich gesehen, dass die Defense generell weiterhin ähnlich stark ist. Was mir nicht gefallen hat und wo ich hoffe, dass in der nächsten Zukunft vielleicht aus dem Practice Squad, da wissen wir ja, dass wir einen Veteran wie Jabal Sheard stehen haben, dass Phillips vielleicht noch besser reinkommt, der jetzt in dem Spiel jetzt auch noch nicht so den Impact hatte. Der Pass Rush, der hat mir nicht gefallen. Klar, die Patriots haben eine starke O-Line, aber wir haben es halt nicht geschafft, da einigermaßen durchzukommen. Wir waren zwar häufiger mal nah dran, aber so wirklich großartigen Druck konnten wir jetzt auf Mac Jones nur auch nicht machen. Von daher hätte man eigentlich davon ausgehen können, so wie das Spiel lief, dass es eher schlecht ausgesehen hätte. Tua wollte ja dann auch einen Ball wegwerfen, den hat er dann nicht weggeworfen, was ich ihm ehrlich gesagt auch nicht glaube, weil wenn ich den Ball wegwerfen will, dann werfe ich den so, dass der, weiß nicht, 5 Meter über die Seitenlinie geht und nicht noch im Feld runtergeht und dann durch zwei Hände von den Dolphins und durch JC Jacksons Hände durchgeht und dann für die Interception gefangen werden kann. Das war in der konkreten Situation vielleicht unglücklich, aber man merkt, dass Tua immer noch, also ich hatte zumindest den Eindruck, dass er es zwischendurch zu sehr zwingen wollte, dass er zeigen wollte, dass er jetzt wirklich den Schritt nach vorne gemacht hat und dass er dann so in so alte Muster, verfallen ist. Noch ein positiver Aspekt, was man gesehen hat, unsere Wide Receiver. Es war nicht nur Waddle, der da durchaus überzeugen konnte. Die Contested Catches, die Devante Parker hatte, waren natürlich sehr beeindruckend, also wie er da teilweise an die Bälle gekommen ist und die Patriots DBs alt hat aussehen lassen. Das war schon so, wie man Devante Parker zu besten Zeiten kennt. Und das zeigt, dass wir gerade, was das angeht, da sehr gut und sehr breit aufgestellt sind, wenn man bedenkt, dass gegen die Bills ja Will Fuller noch zurückkommt. Was auffällig war, das kann man aber auch begründen, war die Tatsache, dass Mike Gesicki, der Frank hatte das ja in der Preview erwähnt, dass er so ein bisschen Respekt vor dem hat, dass der kein Faktor war. Da kann man aber ganz einfach das so erklären, dass er in vielen Fällen oder in vielen Situationen in der Offense zugunsten eines weiteren Blocking-Tight-Ends in Anführungszeichen geopfert wurde. Also wir haben relativ viel mit Durham Smythe gespielt. In einigen Plays war, glaube ich, auch Seth und Carter mit auf dem Platz. Die sind ja eher, die haben ihre Stärken ja eher im Blocking und um da eben die O-Line zu unterstützen. Dann kommen wir zum großen Sorgenkind der Miami Dolphins, die Offensive Line. Das sah nicht so schlecht aus, wie ich befürchtet hatte. Das sah teilweise sogar recht solide aus. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir hatten das ja auch schon wochenlang besprochen, dass Michael Dieter auf Center gestartet ist, dass Liam Eichenberg dann spontan Left Tackle gespielt hat. Also dafür hat es gerade bei den beiden gar nicht so schlecht ausgesehen. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, der Druck der Patriots war da. Tua hat ihn gespürt und Tua hat auch auf diesen Druck reagiert, weil seine Zahlen sind solide. Er hat ein relativ gutes Spiel gemacht, aber ich denke, dass er noch nicht da ist, wo er sein möchte und wo die Dolphins denken, dass er sein könnte. Also da hat er noch Steigerungspotenzial. Für die großartigen Hater unter der deutschen Fan-Community, ja, Jacoby Brissett hat gespielt. Ja, Tua ist für ihn runtergegangen, aber das liegt in erster Linie daran, dass der gute Jacoby Brissett, ich weiß gar nicht, 20 oder 30 Pfund mehr als Tua auf die Waage bringt und bei Quarterback-Sneaks einfach nur wesentlich besser zu gebrauchen ist als der Hawaiianer. Von daher hatte das jetzt nichts mit seiner Leistung zu tun, sondern war einfach situativ dem geschuldet, dass man mit Quarterback-Sneaks billig an den First Down kommen wollte und das ja auch dann geschafft hat. Was dann natürlich ein bisschen kurios war, war die Tatsache, dass im nächsten Play man eigentlich ein Timeout nehmen wollte, um Jacoby Brissett wieder runterzunehmen. Das hat aber nicht so wirklich gut geklappt. Er hat das Timeout angezeigt, das haben die Refs leider erst ein oder zwei Sekunden zu spät gesehen und dann war die Penalty Flag Nummer schon draußen. Also das war, ich will nicht sagen unprofessionell, aber man hätte es besser lösen können, sagen wir es mal so. Letzten Endes, um mal zum Ende zu kommen, ein vielleicht etwas glücklicher Sieg, wie er letzten Endes zustande gekommen ist, aber auf keinen Fall pures Glück, sondern harte Defense. Wenn sie den Ball nicht zu Xavier Howard werfen, holt er ihn sich eben selber. Dafür zahlen wir ihm auch reichlich Geld und er hat nun mal den entscheidenden Turnover dann kreiert und produziert, dass wir gegen Ende dann die Uhr runterlaufen lassen konnten und den Punkt Vorsprung mit nach Miami nehmen konnten. Aber es ist nichts für einen Superhype, aber ein Sieg ist ein Sieg. Egal wie dreckig und egal mit wie vielen Punkten Differenz er jetzt zustande gekommen ist, es ist ein Sieg und das musst du auch erstmal schaffen.
Ja, das war der klassische Tobi. Ja, man fragt ihn was und dann beantwortet er nicht mehr die Frage. Aber ich denke, ihr könnt euch selber die größten drei Takeaways aus dem Spiel herausnehmen von dem, was...
Achso, brauchst du die nochmal kompakt?
Nee.
Ich kann es auch nochmal zusammenfassen.
Sonst redest du nochmal eine halbe Stunde.
Nee,
ist ja genau richtig.
Wide Receiver gut, Tua solide, Defense stark.
Okay. So. ich hätte mir genau mitschreiben sollen, was du gesagt hast. Komm ich erstmal zu den Titans. Ja, Keithan Carter hat 13 Snaps gesehen, davon 11 im Run-Blocking. Das dazu, Smythe hat 38 Snaps gesehen, also damit die meisten von allen Titans. Mike Gesicki mit 21, mit 21 Snaps. Hunter Long mit 18 offensiven Snaps. Da kommen 5 Special Teams Snaps noch dazu. Die Dolphins haben mehr in 12 Personal gespielt als letztes Jahr. Die Frage kam, oder die war in der Dolphins-Community so ein bisschen die Frage. Womit fange ich denn jetzt an? Ja, Wide Receiver war okay. Ja, Parker war einfach wieder auf einem sehr, sehr guten Level. Man hat gesehen, Jalen Waddle, er wird frei. Ja, 3,6 Yards per Average. Also im Durchschnitt hatte er Platz zu seinem umliegenden Gegenspielern. Das ist mehr als ein Yard mehr, als die Dolphins im Durchschnitt letztes Jahr hatten. Wenn ich das, oder der Beste der Dolphins letztes Jahr hatte, also das ist schon massiv. Natürlich, er hatte den einen Drop. Ansonsten war das eine sehr solide Vorstellung. Jamar Chase und Devonta Smith haben ein bisschen mehr geliefert, aber haben auch andere Chancen bekommen. Das muss man auch dazu sagen. Und das dazu. Die O-Line war tatsächlich gut. Und jetzt könnt ihr mich haten dafür. Die Dolphins haben 9 Pressures, glaube ich, zugelassen. Einmal, das hast du ja schon gegen Josh Uche, das, wo alle so, oh mein Gott, was hat Josh Uche da gemacht? Ja, Tobi hat es schon gesagt. Bisschen runterkommen, Leute. War halt, das ist die Abstimmung, die da fehlt. Liam Eichenberg hat nie in der Preseason auf Left Tackle gespielt. Da fehlt einfach die genaue Abstimmung, wer wo steht mit Solomon Kindley. Und dementsprechend passiert sowas. Ja, aber insgesamt war die Line stabiler, als ich es erwartet habe tatsächlich. Natürlich kann man jetzt sagen, die Defense der Patriots, gerade die Front, ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss. Da laufen halt so alte Männer wie Kyle Van Noy rum. Und ja, mein Gott. Also das war schon nicht verkehrt. Das war schon, also, na, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht gewesen von dieser Line. Derjenige, der für mich da so ein bisschen abgefallen ist, war mehr oder weniger Jesse Davis. Der war wirklich im Pass-Blocking nicht gut. Ja, dafür hat mich Solomon Kindley mehr abgeholt und gut, Michael Dieter war für mich solide. Also wirklich ein solider Center. So würde ich das beschreiben. Da muss man einfach erstmal gucken. Er hat einmal riesig gerettet gegen Chase Winovich, wo er riesen Übersicht beweist. Super stark. Dieses eine Play von dem, sonst solide. Ja, Tour. Was machen wir mit Tour? Das ist halt ein paar ungenaue Pässe. Unter Druck immer noch wirklich nicht gut und das ist nett ausgedrückt. Ja, er dreht sich zu früh weg, hat Angst. Mac Jones hat die Cojones gezeigt und ist stehen geblieben, wenn der Druck kam und hat die Bälle angebracht. Tua dreht sich weg. Ja, es ist, ja, muss man nicht so hochhängen, aber ist ein Unterschied. Ja? Das eine gibt eine Completion, das andere, da ist der Ball dann fast weg, weil er bei der einen Szene auch wieder fast eine Interception geworfen hat. Er sieht manche Fenster nicht, also da muss jetzt im Laufe der nächsten Wochen, erwarte ich von Tua mehr. Definitiv. Und dann muss man halt mal gucken, wo die Reise hingeht. Jetzt ist Will Fuller auch da. Das heißt, das Wide Receiver Corps wird noch mal besser. Das heißt, es sollte für Parker, für alle mehr Platz da sein. Für alle. Und da muss man dann halt mal gucken, was man damit machen kann. So, die Offense insgesamt war für mich aber, das Playcalling war nicht gut. Der erste Drive war gut, der erste Drive nach der Halbzeit war gut und der Rest war nicht so gut. Das heißt, da wurde die Offense so ein bisschen von der Defense der Patriots outcouched. Ja, gut, finde ich okay. Es ist Bill Belichick immer noch auf der anderen Seite. Die Defense wurde von manchen als eine Top-10-Defense gesehen, der Patriots. Deswegen ist das für mich in Ordnung. Ja, unsere Defense auf der anderen Seite war gut. Die war wirklich wieder auf einem sehr guten Niveau. Keine Interception, aber warum nicht? Und warum haben die Patriots nicht so viele? Die Patriots haben deutlich mehr Yards gemacht als wir. Ja, wenn man sich das bei den Stats einfach mal anguckt, die Patriots haben 393 und wir haben 259 Yards. Woher kommt das denn? Ja, die Patriots marschieren das Feld lang, Field Goal. Marschieren das Feld lang, Field Goal. Marschieren das Feld lang, Touchdown. Marschieren das Feld lang und wieder nur ein Field Goal. Woran liegt das? Die Patriots haben mit Mac Jones, dem haben sie sehr viele einfache, schnelle Würfe gegeben. Deswegen sah Mac Jones auch so aus, wie er aussah. Das war gut von Mac Jones, aber es war auch nichts, was dich wirklich weiterbringt. Beziehungsweise du bist in der Endzone dann limitiert und deswegen haben die Patriots in 4 Red Zone Trips nur einen Touchdown. Und diesen Touchdown haben sie nur bekommen wegen der Bullshit-Regel der NFL, dass die ab Kniehöhe, da dürfen die Spieler dann nicht dran beim Quarterback, das ist eine Flagge. Alter, Landon Roberts ist gestolpert. Der hat ihn halb noch oberhalb des Knies getroffen. Okay, ist Knieregion. Da kriegst du einen Roughing the Passer. Das ist kompletter Quark, um das mal nett auszudrücken hier, ja. Und das hat dazu geführt, dass eben, da gab's keinen Sack. Das wäre wieder nur ein Field Goal gewesen. Dadurch haben die Patriots den Touchdown gemacht. Ja, der Touchdown war, Andrew Van Ginkel ist meins sauber ins Leere gelaufen. Passiert, okay. Ja, das nur, warum. Mac Jones hat gut gespielt, sehr gut. Und er war deutlich präsenter in der Pocket, meiner Meinung nach, als Tua. Aber das Coaching von den Patriots in der Offense war viel, viel besser als das der Dolphins in der Offense. So, das dazu. Defense, Javon Holland. Was war Javon Alter Lachs, Javon Holland hat zwar, ich glaube, 24 Snaps hat er gespielt, aber holla die Waldfee. Geiles Spiel und alle so, boah, kein Target gesehen, der hat so gut gecovert. Nein, da muss ich euch ein bisschen abholen. Der Ball kam nie so tief, dass Javon Holland hätte covern können. Das war das Problem an der Sache. Die drei Big-Time-Throws, drei Big-Time-Throws, die Mac Jones hatte, waren out of range von, da war, ich glaube, Javon Holland gar nicht auf dem Feld. Ja? Dementsprechend hatte er gar keine Chance, irgendwas zu covern. Ich glaube, das wird im nächsten Spiel ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz war ein richtig geiles Debüt. Forced Fumble gegen Jonnu Smith. Wenn unser anderer Rookie Jalen Phillips da ein bisschen mehr aufpasst, springt er direkt auf den Ball. Ist nicht passiert. Ja. Pass Rush war da. Also ich bin da nicht ganz bei Tobi. Ja, die Dolphins haben schon ziemlich, also was heißt ziemlich viel? Aber die Dolphins haben fast 20 Pressures erzeugt. Ja, und Mac Jones hat den Ball einfach auch sehr, sehr schnell weggekriegt. Ja, wenn ich mir das angucke in der Average Time to Throw, dann ist Mac Jones da auf Platz 6 oder 7. Ja, ein bisschen schneller gewesen als Tua noch. Das muss man auch mal sagen. Ja, also da zum Quarterback zu kommen, ist nicht so einfach. Ja, und dementsprechend fand ich das von Pass Rush her, muss da definitiv mehr kommen, keine Frage. Aber man hat auch gegen eine gute Line gespielt und gegen Quarterback, der den Ball sehr, sehr schnell losgeworden ist. Ja, wenn ich mal gucke in diese Liste, wenn ich hier gucke, wo haben wir denn den Kollegen Allen? Den finde ich jetzt gar nicht. Doch hier, der hat 0,25 Sekunden länger gebraucht. Ja, das hätte an der einen oder anderen Stelle schon für einen Sack gereicht. Ist halt nicht passiert. Aber vom Druck her fand ich das okay. Ja, Sam Aguavone stach mir ein bisschen raus. Der hat auch wieder 3 Quarterback-Hits, 4 Pressures erzeugt. Spielt sich langsam ins Starting-Line-Up. Finde ich richtig stark. Allen Roberts war okay. Und ja, auch ansonsten. Gut, Cornerback müssen wir nicht viel zu sagen. Und ja, das insgesamt war es ein Sieg, der von nicht vielen erwartet wurde. Ja, Dolphins waren ja auch Underdog und man hat das gemacht, was man machen konnte. Man hat auch vom Laufspiel, man hat nur einen langen Lauf, einen Breakthrough oder Breakout, wie man so schön sagt, zugelassen. Das war gleich das erste Play, wo alle schon wieder dachten, oh nein. Aber danach war nichts mehr über 15 Yards. Dolphins hatten 2 Runs über genau 15 Yards, also ein Breakout-Run sogar mehr. Von daher fand ich das gar nicht schlecht. Also auch war okay, kann man drauf aufbauen, Bend and Break, easy peasy. So, David, jetzt haben wir sehr, sehr viel geredet, aber du hast, weil es ist ja Dolphins Patriots, es ist in der eigenen Division, es hat dich vermutlich auch zumindest ein bisschen interessiert. Was sind denn so deine Mitnimsel, ja, wenn es Mitbringsel, dann gibt es bestimmt auch Mitnimsel, aus dem Spiel der Dolphins gegen die Patriots?
Ja. Also, ich würde mich zuallererst mal gerne zu Tua äußern. Also, ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich habe mir halt Highlights angeguckt. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, das war auch ein gutes gecalltes Play, war halt der erste Touchdown, wo er diesen Keeper läuft. Da haben sie die Patriots echt auf dem falschen Fuß erwischt. Das war einfach ein sehr schöner Drive und gerade der erste Drive der Saison war echt Hut ab. Und es gab was im dritten Quarter, da hat er auch relativ viel Druck bekommen, relativ schnell, aber da hat er einen Laser rausgefeuert, der auch komplett war. Das fand ich schon beeindruckend. Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, so dass er ein bisschen ja zu früh, sag ich mal, aufgibt, ne, also wo Josh Allen manchmal zu lange kämpft, darum braucht er auch so viel länger, um den Ball zu werfen, weil Buffalo's O-Line hat das unheimlich schlecht gemacht am Wochenende und er hatte quasi schon mit dem Snap die Leute im Gesicht, der kauft sich die Zeit dann einfach, ne, und wartet. das macht Tua nicht und das kann er auch nicht, weil er ja körperlich ganz andere Voraussetzungen hat. Aber dass er so ein bisschen mal mehr das Herz in die Hand nimmt oder die Eier in der Hose hat, da mal ein bisschen vor dem Druck auch stehen zu bleiben. Man muss halt dann auch mal einkassieren, wenn man halt die Completion wirklich will. Das steht auf einer anderen Seite. Ich bin, hab schon, war auch beeindruckt von der defensiven Leistung der Dolphins. Natürlich hat das auch ein bisschen mit einer Unerfahrenheit von der Mac Jones zu tun, dass der halt jetzt noch nicht so ein großes Playbook hat und viel halt schnell geworfen hat, aber genau das, was halt mit den Red Zone Possessions angesprochen wurde, letztendlich haben die das Spiel für Miami gewonnen, ne? Da, also die Defense, was das angeht, wenn du da jedes Mal Touchdown kriegst oder nur die Hälfte, verlierst du das Spiel, aber das war schon stark gespielt. Ich hätte mir, auch das wurde schon gesagt, schon ein wenig mehr Druck gewünscht von durch die Line halt, ne, auf so einem unerfahrenen Quarterback. Natürlich ist das schwierig, wenn der schnell wirft. Es gab aber schon so 2, 3, 4 Szenen, die ich gesehen habe, wo man wirklich gesehen hat, dass Mac Jones ein Rookie-Quarterback ist. Und was ich von diesem Spiel aus mitnehme, ich meine, ihr habt jetzt schon so viel gesagt und habt da auch mehr Insight als ich. Also ich hatte mich da übrigens sehr gewundert, dass Mike Gesicki überhaupt keinen Pass gefangen hat. Ich habe den nämlich extra in meinem Fantasy-Team aufgestellt, was für eine Frechheit. hoffentlich ändern die es noch ein bisschen, aber natürlich mit so einem tiefen Receiver-Core ist es natürlich auch eine Maßnahme. Muss ich bei Fantasy halt nochmal gucken. Aber es ist definitiv so, dass das ist jetzt meine Sicht dazu, dass die AFC East zwischen den Dolphins und den Bills entschieden wird.
Ja, also es könnte durchaus sein. Ich bin wirklich gespannt, ob es am Ende wirklich auch dazu kommt. Saison ist ja noch lang und die Patriots, die müssen halt einfach zusehen, dass sie die Offense auch in die Endzone bekommen. Dann kann man da ein bisschen was machen. Und Micho, du hast uns jetzt nicht zugehört, ja, aber ich frage dich zumindest nach drei größten Takeaways aus dem Spiel der Miami Dolphins bei den New England Patriots.
Ja, hallo erstmal an alle zusammen und sorry dafür, dass es so spät wurde. Drei Takeaways aus dem Spiel gegen die Patriots. Der Sieg war insofern ein bisschen glücklich, als dass unsere Third-Down-Conversion im Vergleich zu den Third-Downs, die die Patriots vor allen Dingen auch über das Laufspiel immer noch in entscheidenden Momenten kreieren konnten, fürchterlich war. Das heißt, rein theoretisch hätten die Patriots das Spiel gewinnen müssen. Es fühlt sich ein bisschen wie ein, ja, ich sag mal, geklauter Sieg, wie so ein bisschen glücklicher Sieg an, da wir letztendlich das Spiel entschieden haben über die Turnovers. Es war eng. Meiner Meinung nach hätte es nicht so eng sein müssen. Aber da haben wir halt eine klassische Schwäche immer noch, dass wir in entscheidenden Situationen den Run oft nicht gestoppt kriegen. Ja? Vielleicht auf Dauer, aber in entscheidenden Situationen war es den Patriots ja immer wieder möglich, durchzubrechen. Deswegen bin ich auch nicht mit der Aussage von so einer Bend Don't Break Defense zufrieden, weil halt eben in entscheidenden Momenten ist halt immer zu weit gebogen. Ne? Und da haben wir tatsächlich über die Turnovers in meinen Augen ein bisschen Glück gehabt. Zweiter Takeaway, Tua, noch viel Rost. Es ist nicht das Ceiling von Tua, das wissen wir. Er muss sich aber in meinen Augen schnell steigern. Gegen diese Patriots hat es gereicht, auch mit Hilfe der Defense. Aber er muss eindeutig mehr Hilfe vom Playcalling bekommen. Das Playcalling fand ich jetzt nicht besonders toll. Die O-Line hingegen überraschend gut, das muss man ganz klar sagen. Ich hätte geschätzt von wegen, dass die O-Line mehr Druck zulässt, das tut sie nicht. Tua muss eindeutig Hilfe vom Playcalling bekommen, auch um dann mehr Sicherheit zu bekommen und seine Stärken dementsprechend ausspielen zu können. Er wird nie der Spieler sein, der ruhig in der Pocket steht und dann mal eben eine 40-Yard-Bombe rausfeuert oder sowas, oder der aus der Pocket rausscrambelt und dann mal eben 15 Yards Downfields einen Strich anbringt oder so, sondern er wird immer der Spieler sein, der vor allen Dingen zuallererst mal über das Kurzpassspiel kommt, der viele kurze Pässe im Prinzip wirft, der auch aus der Pocket rausscramblen kann, auch mal ein bisschen was selber machen kann, aber nicht wirklich die Big Plays in dem Sinne generiert, der aber auf der anderen Seite tatsächlich auch wenig weniger Fehler machen will. Das heißt nicht, dass er ein Game Manager ist nach diesem Spiel, was ich sagen würde. Man muss ja immer vor Overreactions warnen. Aber man muss ganz klar den Gameplan schon irgendwo auf ihn zuschneiden. Das muss man bei jedem Quarterback. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Naja, und der dritte Takeaway ist neben der O-Line, dass unsere Running Backs in meinen Augen gut performt haben, erstaunlich gut. Ein bisschen hinter dem, zwar rein von den Yards her oder so, hinter dem Receiving Core hinterherstellen. Das ist aber nicht so schlimm. Aber vor allen Dingen, Miles Gaskin macht einen hervorragenden Job. Und ich glaube nicht, dass wir uns auf dieser Position Sorgen machen müssen. Ich habe jetzt zum Schluss tatsächlich David gehört. Ein ganz zentraler Takeaway ist für mich, ich finde die Patriots, das fand ich schon vorher, ich finde es aber auch jetzt ganz klar, ich finde sie überschätzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Patriots, die wurden ja teilweise so als Super Bowl Geheimtipp gehandelt und so, ja.
Ach.
Ja, wo ich schon vorher gesagt habe, warum? Ja, wegen Bill Belichick, ja, ist ein guter Coach, aber letztendlich ist das Spielermaterial meiner Meinung nach immer noch nicht so dolle. Mac Jones sah in dem Spiel vielleicht ein bisschen besser aus wie Tua. Das kann aber täuschen. Ich finde, die haben sich da nicht viel gegeben. Ich fand es trotzdem beeindruckend für einen Rookie, dass er zumindest jetzt nicht so dramatische Fehler gemacht hat. Aber ich sehe Mac Jones immer noch nicht als den absoluten Top-Spieler und sehe uns ähnlich wie David mit den Bills um den Divisionssieg kämpfen. Aber um es schon mal vorab zu sagen, David, einen Sieg sind wir schon mal voraus.
Ja, danke, Micho. Eine Frage habe ich noch, da bin ich jetzt so ein bisschen drüber gestolpert, das fand ich nämlich eigentlich ziemlich interessant. Weil bei dem Running Game der Patriots, da hänge ich so ein bisschen. Was ist für dich denn so ein Breakthrough, Breakout in einem Running Play? Das würde ich gerade gerne, weil natürlich komme ich gleich mit Zahlen.
Ja, klar. Weißt ja, ich kann es nicht so mit Zahlen haben. Also klar, es gibt dieses absolute Breakthrough. Wir hatten ja ganz am Anfang direkt diesen, was, Harris, der mit diesen 15-Yards-Run da direkt gemacht hat? Oder
35,
was
ja.
Ja, klar. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Das hat sich nachher etwas gebessert. Wir hatten es auch schon mal hatten darüber auch schon mal geschrieben, so ein bisschen. Das stimmt. Was für mich entscheidend war, ist, dass die Patriots es immer oder in meinen Augen fast immer geschafft haben, wenn es ein Third Down war. Ja, und das war ein kurzes Third Down oder sowas. Die haben es immer geschafft, die notwendigen Yards irgendwie zu erlaufen. Weniger zu erwerfen, als vielmehr zu erlaufen. Das hat mich genervt. So war zumindest mein Eindruck. Du wirst mir jetzt sicher sagen, von wegen so viel Completions oder so viel Conversions waren das gar nicht. Vom Gefühl her fand ich das schon so. Und das fand ich das Entscheidende. Gar nicht mal. Und ich bin der Meinung, dass eine Bend-Don't-Break-Defense, ne, was ja auch tatsächlich einige gesagt haben, dass wir das hätten, dass eine Defense genau in dem Moment bei so einem kritischen oder bei Third Downs halt eben genau dann hält und genau da eben nicht die 2 Yards oder sowas zulässt oder die, ne, sondern das ganz einfach auffällt. Und das haben wir in meinen Augen zu selten geschafft. Und das ist für mich der Kritikpunkt daran.
Mhm. Verstehe ich. Also ich hatte die Statistik schon genannt. Das war der einzige Run über so ein, also PFF nennt ab 15 plus Yards sind so Breakthrough-Runs. Da hatte New England einen von. Das war gleich der im ersten Play. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das hat so durchgeschimmert. Die Patriots haben 4,2 Yards per Run, waren letztes Jahr beim Durchschnitt von 4,7. Dementsprechend fand ich das jetzt nicht verkehrt. Ich denke, das erste Play hat da so ein bisschen durchgeschimmert. Und klar, diese kurzen Läufe, da wirklich dann immer den Stopp hinzubekommen, das ist unheimlich schwierig. Ich glaube aber, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen haben und gerade in der Red Zone, wo es dann wichtig wurde, natürlich die Stops geholt haben. Das wollte ich nur noch mal da eingeworfen haben. Aber so, jetzt haben wir ja schon viel über das Spiel der Dolphins gesprochen. David, ihr habt am Wochenende auch gespielt und zwischendurch sah das gar nicht so schlecht aus. Und ich dachte, okay, die Bills tun sich halt ein bisschen schwer, aber gut, das kann halt gegen die Steelers mal passieren bei der Defense, aber die haben das alles wohl im Griff. Und irgendwann hattet ihr das nicht mehr so im Griff. Was ist da dann passiert?
Was ist dann passiert? Also ich glaube, es waren halt fing ja eher nach der Halbzeit an, ne? Zur Halbzeit haben die Bills 10-0 geführt. Das heißt, wenn man es zusammenrechnet, ne, haben die Steelers 23 Punkte gemacht in der zweiten Halbzeit. Davon 16 mit der Offense, ein Touchdown war halt ein geblockter Punt auf der eigenen 8 von den Bills, der halt dann direkt zum Touchdown returned würde. Adjustments in der Offense, die die Steelers gemacht haben, Adjustments, in die ich mir gewünscht hätte, zur Halbzeit, dass die Bills halt auch welche machen in der Offense, die sie aber nicht gemacht haben. Okay. Daran. Letztendlich ist das die kurze und prägnante Antwort auf deine Frage. Um das Spiel kurz zusammenzufassen, also diese Niederlage an der Defense hat es nicht gelegen. Ne? Wenn du 16 Punkte zulässt, ja, Big Ben ist ein werfender Kleiderschrank mittlerweile mit 38 Jahren. Erfahrung hat er natürlich eine ganze Menge. Die haben einen guten Receiver-Core, die haben einen starken Running Back mit Najee Harris, den sie gedraftet haben. Der hatte, glaube ich, einen Lauf, der mehr als 5 Yards war. Da war ich eher positiv überrascht von den Bills, obwohl ich das nicht viel anders erwartet habe, weil die O-Line der Steelers nicht wirklich gut ist. Die haben von der letzten Saison nur einen einzigen Starter zurückbekommen. Auf Center ein Rookie, auf linken Tackle ein Rookie. Da habe ich mir eigentlich mehr von der Bills Defensive Line erwartet. Play Calling war bei uns das ganz große Thema. Es war viel zu ausrechenbar, fand ich. Brian DeBole, der Offensive Coordinator der Bills, hat auch die ganze letzte Saison eigentlich so gecallt. Das ist jetzt nicht unbedingt was Überraschendes. Wir hatten aber ein sehr ähnliches Spiel auch letzte Saison gegen die Steelers. Nur da war das Momentum halt in dem Moment der geblockte Punt, der zum Touchdown kam, war halt ein Interception-Return-Touchdown beim letzten Spiel, den die Bills gemacht haben. Die Steelers-Defense liegt Buffalo überhaupt nicht. Aber wie gesagt, also 70% ist schlechtes Play-Calling. Ich habe einen Artikel gelesen, wo jemand geschrieben hat, bei dem 4. und 1 haben wir so einen Rückwärtspass auf den Halfback gespielt. Der ist dann für -7 Yards getackelt worden. Das ist so eins der schlechtesten Plays gecallt wurde in der Geschichte der NFL. Und ich fand diesen Call auch furchtbar. Den darf man so nicht machen. Wir laufen viel zu wenig. Wir haben einen Running Back mit Devin Singletary, der 11 Läufe für 72 Yards hatte. Das ist gar kein schlechter Schnitt. Die Zahlen von Josh Allen sind eigentlich fast identisch mit denen vom letzten Spiel gegen Pittsburgh. Ich fand halt, also wie gesagt, 70% Play Calling, 20% Drops hatten wir schon, gerade von Emmanuel Sanders den einen oder anderen und schlechte Würfe von Allen. Es gab mal einen 3. und 1 Screen Pass auf Cole Beasley, der einfach ein halbes Jahr vor Cole Beasley im Boden landete und da verhungerte. Da kann natürlich auch ein Receiver nichts machen, das ist ein Quarterback-Fehler. Man hat der Offense fand ich auch angemerkt, dass die auch noch so ein bisschen, was vorhin zu Tua gesagt wurde, ein bisschen rusty sind, einfach noch nicht so eingespielt. Und 10%, natürlich wird sowas immer gerne herangezogen, für mich aber, wer das Spiel gesehen hat oder sich nur angucken will, ich fand die Schiedsrichter insofern fragwürdig, dass Buffalo 5 Offensive Line Holdings bekommen hat, die man in der Tat auch alle geben kann, da sage ich gar nichts zu. Aber dann muss man sie auch geben, wenn Pittsburgh genau dasselbe macht. Das hat man nicht getan. Das fand ich schon so ein bisschen blöd. Zusätzlich hätte uns eine Interception von Tre'Davious White bei einem Touchdown-Drive der Steelers sehr gut geholfen. Der wurde weggeflaggt wegen einem Holding. Ich habe mir das dann natürlich, wenn man das so sieht, im Spiel denkt man sofort, ach, da ist ja gar kein Holding, niemals. Ich habe mir das aber später noch ein paar Mal angeguckt. Ich kann kein Holding da entdecken. Das ist ein ganz normaler Kontakt. Wir bei wahrscheinlich 90% aller Passplays vom Defensive Back auf den Receiver stattfindet und nicht dann musst du wirklich bei jedem Play ein Holding werfen. Ich habe da keins, ich kann keins sehen. Vielleicht, wer es nochmal gucken möchte, guckt sich's mal an. Vielleicht liege ich ja auch falsch, weil ich zu sehr mit der Bildsbrille gucke. Aber ich glaube, also ihr, die mich schon ein bisschen kennt, ich bin da eigentlich, was sowas angeht, immer sehr realistisch. Und das war für mich halt keins. Ne? Das ist so. Es war halt kein besonders tolles Spiel. Jetzt gibt es einige, die direkt wieder die ganze Saison in Gefahr sehen. Das tue ich nicht. Es war ein Spiel. Ich bin nicht in die Saison gegangen und habe mir gedacht, huch, Wir werden jetzt also 17 Spiele gewinnen und dann die paar bröseligen Playoff-Spiele auch noch, inklusive des Super Bowls. Dass wir nicht 17-0 in die Saison gehen, das war mir klar. Was mir, wenn man das überhaupt sagen kann, gut gefallen hat, das ist man die absolute Unzufriedenheit auch über die eigene Leistung bei Josh Allen gesehen hat. Sowas ist, mir ist Körpersprache, da ich ja selber auch fast 20 Jahre Football-Trainer war, sehr wichtig. Es gibt genug Spieler in Profiligen, die Millionen verdienen, die gehen da vom Platz, nehmen das so hin und denken sich, ja, ist zwar jetzt, ne, was soll's, nächste Drive, Geld habe ich sowieso auf dem Konto, interessiert mich nicht so sehr. Also die Reaktion darauf, auch nach dem Spiel, was ich so in Interviews gesehen habe, auch ein Head Coach, der sagt, Pittsburgh ist hier hingekommen und hat uns outplayed and outcoached. Und das haben sie wirklich. Das führt mich zurück zu diesen nicht erfolgten Adaptionen oder Umstellungen, die wir in der Halbzeit hätten vornehmen sollen. Die wissen alle, dass sie es nicht gut gemacht haben, dass sie es besser machen müssen. Und von daher ist es jetzt nicht so, dass ich glaube weder, dass wir 16-1 die Saison beenden, noch glaube ich, werden sie 0-17 beenden. Von daher, das war jetzt ein Spiel, das war eine Momentaufnahme, da gibt es sicherlich ein paar Sachen, an denen gearbeitet werden muss. Ein großer Punkt dafür, kommen wir auch gleich zu dann im Preview, zum Dolphin-Spiel ist die Offensive Line in Buffalo. Ja, das ist so meine Zusammenfassung jetzt etwas kürzer, weil wir sind ja hier im Dolphins Drive vom Bildspiel.
Aber danke dir auf jeden Fall für die etwas doch ausführliche Berichterstattung. Interessiert natürlich den einen oder anderen auch in unserer Community ein bisschen mehr von auch mal von einer anderen Sicht zu sehen über Teams, die man sonst vielleicht nicht so direkt verfolgt. Ja, du hast es schon gesagt, es war beim Coaching nicht ganz so pralle und wir haben das ja auch gesagt, dass beim Coaching so ab und zu nicht so pralle war und dann kommen wir doch mal einfach zum Spiel jetzt am kommenden Wochenende. Die Bills sind zu Gast bei den Miami Dolphins. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, eigentlich dürfen wir David nicht mehr einladen, weil jedes Mal, wenn David hier zu Gast ist, dann haben die Dolphins verloren gegen die Buffalo Bills, aber die Dolphins haben die letzten fünf oder sechs Spiele gegen die Bills verloren und ich glaube von den letzten...
Ja. Also seitdem, ich habe das jetzt vorhin, gab es noch so ein, wenn ich da kurz einhaken darf, so ein Aufmacher hier sozusagen in einer der Bills-Gruppen. Josh Allen, die 5 Spiele gegen die Dolphins, 5-0, 264 Yards pro Spiel, 15 Touchdowns, 2 Picks, Passer Rating 124.
Ja, siehst du mal, das ist doch ganz wundervoll, da freuen wir uns, ja. Da haben wir ein bisschen was gut zu machen und ich denke, ja, nach dem Spiel letzte Saison, am letzten Spieltag, wo es noch um die Playoffs ging, wo wir richtig den Arsch voll gekriegt haben, ist vielleicht auch noch ein bisschen Wut im Bauch. Aber David, ihr seid 0-1 gestartet, die Dolphins grüßen von der Spitze der AFC East. Was können die Bills überhaupt tun, um den Dolphins die momentane Krone der AFC East wieder zu entreißen? Na, gibt es da überhaupt Mittel und Wege?
Naja, also ganz einfach gesagt, wäre man würde Sonntag gewinnen, dann hätte man ihnen die Krone entrissen. Es ist, also ich, auch dieses Spiel, das wird kein, voraussichtlich, ne, man kann ja immer nur predikten, das wird kein Spiel sein wie das letzte Spiel, was wir gegeneinander hatten. Ich gehe von einem Spiel aus, was mit maximalem Touchdown-Unterschied entschieden wird. Natürlich als Bills-Fan, und es ist ja nicht so, dass Buffalo jetzt hier gerade ein Killerkind wäre, möchte ich davon ausgehen, dass es zugunsten der Bills natürlich dann ausschlägt, das Pendel. Aber ich erwarte da einen harten Fight.
Ja, den erwarten wir tatsächlich auch. Was sind denn so, man sagt ja immer, die Keys to win? Ja, was sind denn, ich nehme immer 3, du darfst natürlich gerne auch 4 oder 5 nennen, wenn du das möchtest. Was sind denn so für die Buffalo Bills für dich die Keys to win, um den Miami Dolphins gefährlich zu werden?
Also die Keys to win, ja, mit 3, manchmal gehören die ja so ein bisschen zusammen. Ne? Es ist auf jeden Fall, wir müssen eine bessere O-Line-Leistung zeigen. Das ging überhaupt nicht, was da gegen Pittsburgh los war. Also die haben fast überhaupt nicht geblitzt. Und das heißt, es kommen halt nur vier, gehen es davon aus, bei einer Vierer-Line, die Pittsburgh gespielt hat. Und Josh Allen hatte konstant die Leute im Gesicht. Ich glaube, 26 Pressures bei 51 Versuchen. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Ich glaube, vorhin hattet ihr gesagt, Tua hatte 9. Ne? Also das ist viel zu viel. Entsprechend furchtbar waren auch die Grades, die so diese Pro-Football-Seite an die Bills O-Line zu Recht vergeben hat. Auch die Holdings resultierten ja dadurch, also ne, oder davon, dass halt einfach die Blocks schlecht waren. Und Buffalo hat jetzt 2 Guards im Practice-Squad protected, dass die also nicht von anderen Teams rausgeholt werden können. Also Punkt 1 ist ein deutlich besseres Offensive-Line-Spiel in Verbindung mit einem einem etablierten Laufspiel, was mich halt zu dem großen Punkt Playcalling führt, wo wir, wenn wir denn dann schon rauskommen im Fünfer-Set, dann weiß auch jeder jetzt, es wird gepasst werden. Das weiß ich und das wisst ihr und das wissen auch die Dolphins, Coaches und Spieler, weil wenn du 5 Receiver da draußen hast, dann ist überhaupt kein Running Back mehr da. Natürlich könnte Josh Allen mal selber laufen, aber das machst du ja auf Dauer mit deinem Starting Quarterback besser auch nicht. Also die 8 gecallten Läufe haben mir schon gereicht letzte Woche. Play Calling, wenn wir das verbessern können, dass wir mehr freie Zonen für die Receiver durch Routenkombinationen kreieren und da halt auch darauf achten, dass wir vielleicht den Dicks durch solche Kombinationen von Xavier Howard einfach wegholen können, wegziehen können, wenn die Dolphins keinen Man in dem Moment spielen, sondern halt eine Zone. Könnte uns das sehr helfen und ich möchte gerne als letzten Punkt ein besseres Punt, das Punt-Team hat mir gar nicht gefallen. Ihr kennt den Punter Matt Haag, der war ja letzte Saison noch bei euch. Ich weiß nicht, ob der letztes Jahr bei euch auch immer so lange gebraucht hat, um den Ball loszuwerden. Ich fand es furchtbar lang. Da müssen wir uns verbessern und wenn wir diese Punkte, weil auch die Dolphins-Coaches haben das Spiel ja gesehen, von den Bills gegen die Steelers, gehe ich mal von aus, und wenn wir diese Punkte verbessern können, dann haben wir eine reelle Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja, Matt Haag ist uns noch ein Begriff. Ich muss gestehen, tatsächlich ist es mir jetzt nicht so in Erinnerung, dass der irgendwie mega lange gebraucht hätte. Aber vielleicht. Also
bei 2 Punts ist mir extrem aufgefallen, bei dem geblockten erst recht, dass es irgendwie total lange gedauert hatte, bis er sein Setting hatte, sprich, bis er den Ball so in der Hand hatte, dass er dann auch mal sich losbewegen wollte. Das hat mir für einen NFL-Punter sehr lange gedauert. Vielleicht ist es, ich habe es auch nicht gestoppt jetzt. Das ist eine meiner Steckenpferde. Ich war halt lange oder immer schon Special Team Coordinator, Kicker, Punter Coach. Und eigentlich, wenn ich schon das Gefühl habe, es dauert sehr lang, dann trügt mich das in der Regel nicht.
Das glaube ich dir. Also, wie gesagt, also du hast da diesen Expertenblick halt, den ich zumindest nicht habe. Gerade bei den Kickern und Panthern habe ich halt wirklich wenig Ahnung. Da könnte ich sagen, okay, der Kick ist gut, weil er durch die Stangen gegangen ist. Ja, das ist schon mal viel wert. Aber klar, du hast gerade schon angesprochen, da würde ich gerade einfach direkt mit einer kleinen Frage einsteigen, bevor ich Tobi und Micho irgendwie ihre Keys to Win erzählen lasse. Du hast schon dieses Zero Personal, also mit 5 Wide Receivern, da habt ihr tatsächlich 10 Snaps draus gespielt. Es gab insgesamt sowieso nur 3 Teams, die je einen Snap aus diesem Personal gespielt haben. Das war einmal die Browns, einmal die Titans und einmal die Vikings. Ansonsten hat es überhaupt keiner gespielt. Und ihr habt ja generell, das sind jetzt, ihr habt 3 Snaps, 3 Snaps habt ihr, wo ihr 2 Wide Receiver auf dem Feld gehabt habt. Ansonsten immer 3, also 11 Personnel habt ihr knapp ungefähr die Hälfte eurer Snaps gespielt, offensive. Und im Rest habt ihr, ja, weniger Wide Receiver, also 4 oder mehr Wide Receiver auf dem Feld gehabt. Das ist schon krass. Also muss ich sagen, liegt das daran, also Zach Moss, ist der verletzt? Ich weiß gar nicht.
Also Zach Moss, das hat uns alle überrascht. Wir haben alle gesagt, so hoch, als die Inactives kamen. Zach Moss war ein healthy scratch und ich habe natürlich im Nachgang zu dem Spiel, also das heißt halt, wenn Zach Moss der healthy scratch ist, dann wir haben halt einen Fullback, Reggie Gilliam, der in der Regel einen Roster-Spot kriegt, den Singletary, Moss und Matt Breda, kennt ihr auch. Mhm. Und der Breda hat halt den Spot gekriegt, er hatte ein paar Läufe, nicht wirklich was Weltbewegendes dabei bewirken können. Ich habe mich sehr gewundert, weil der Zach Moss halt unser mit Abstand stärkster Passblocker ist. Und das hätten wir gegen Pittsburgh richtig gut gebrauchen können. In der Erklärung vom Head Coach von den Bills stand halt, dass man, wenn man eine so hohe Qualität im Kader hat, halt irgendwer derjenige sein muss, der healthy scratch ist. Entscheidend tut es der Brian DeBoer, was die Offense angeht, also unser Offensive Coordinator. Einen anderen Grund habe ich nicht. Also ich kann jetzt nur von mir aus sagen, ne, wie ich hier in Deutschland in meinem Wohnzimmer sitze, ich hätte das nicht gemacht. Aber ich bin nur auch kein NFL-Coach und bin da nicht in Verantwortung für. Also es gab keinen von den knapp 40 Leuten beim Treffen, die gesagt haben, ja, das verstehe ich jetzt. Alle haben gesagt, huch. Und auch so in den Communities, sowohl in der deutschen als auch in den amerikanischen, waren alle wirklich überrascht davon. Er war ein healthy scratch und keine Verletzung im Hintergrund.
Okay, na, bin ich gespannt, ob sich das zu dem Spiel ändert. Das ist natürlich schon eine krasse Snap-Verteilung, die es da bei den Bills
gibt. Ja, zu den Receiver natürlich, also es ist schon so, das ist halt Brian DeBoer, ne? Der hat das auch letzte Saison schon viel gemacht. Ich wäre jemand gewesen, der jetzt nicht traurig gewesen wäre, weil da ist er auch zu einigen Headcoach Posten zu Interviews eingeladen worden, wenn das irgendwo geklappt hätte. Hätte mich nicht gestört. Gut, dann hat es nicht geklappt. Jetzt ist er halt weiter da. Werden wir diese Saison auch keinen anderen bekommen. Dafür steht er halt, für so einen Football halt auch. Buffalo hat natürlich auch ein starkes Receiver-Personal mit Emmanuel Sanders, mit Stevon Diggs, mit Cole Beasley und Gabriel Davis. Das sind schon vier Receiver, die wirklich gut sind. Dazu fehlt halt im Moment noch der Dominic Stevenson, der eigentlich hauptsächlich Returner sein soll. Der ist auf IR gerade. Klar, da ist auch ein starkes Personal. Man hat auch einen Quarterback mit dem entsprechenden Arm. Aber wenn ich das so hinstelle und dann wirklich gefühlt nur den alle dieselbe Route gebe, alle zwei Streaks und zwei Posts innen und überhaupt nicht dafür sorge, dass ich irgendwas an Separation mal kreiere, damit halt, wenn der Ball kommt, nicht quasi der Receiver sich umdreht, den Ball fängt und sofort einer reinkriegt, sondern halt auch mal aus dem Lauf, aus vollem Lauf, mit Anlauf quasi sozusagen den Ball in die Hand bekommt, dann finde ich das bedenklich, weil vor allem mit einer Defense, natürlich wird Xavier Howard die Hauptzeit auf Stevon Diggs stehen, das würde ich, wenn ich Miami wäre, auch machen. Ich würde nicht hingehen und den quasi seine Seite spielen lassen, sondern den auf Stevon Diggs stellen. Wenn ich da nichts kreiere, dann wird es aber ein ganz dunkler Tag. Klar, Diggs hatte 9 Catches, aber nur 64 Yards. Das passt gar nicht zu Diggs. Ne? Das lag an der Defense, die Pittsburgh gespielt hat. Und auch das hat Miami gesehen. Und auch das könnten sie kopieren. Also eine Offense, da müssen andere Plays her. So läuft's nicht.
Wunderbar. Andere Plays. Micho, das könnte vielleicht der Stichwort sein für dich. Was sind deine Keys to Win für die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills? Wie schaffen wir es, aus dieser Niederlagenserie gegen die Bills das umzukehren und jetzt mal wieder nach Jahren einen Sieg gegen die Bills einzufahren?
Also um zuallererst mal ganz realistisch zu sein, ist natürlich die Bills Favorit. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Das stimmt, ja. Jetzt kein absoluter Underdog, also wir sind gehalten mit +3, darum sage ich ja ein knappes Spiel, ne? Aber wir sind Favorit, aber ihr seid kein Underdog.
Also wir sind in einem Spiel sowieso nie chancenlos. Bei Nummer 1, Key to Win Nummer 1 ist, wir müssen unsere gute Man-Coverage in der Secondary weiterhin aufrechterhalten. Denn dann können wir auch dementsprechend Druck ausüben. Die Patriots zum Beispiel hatten einen klaren Plan, um Jalen Phillips unter Kontrolle zu halten. Das hat man gemerkt. Das hat für andere Spieler dementsprechend eher Lücken geöffnet. Das funktioniert aber nur, wenn wir weiterhin mit unserer Secondary so stark spielen können, dass wir tatsächlich weiterhin unsere Man-Coverage dort aufrechterhalten können. Das wäre Key to Win Number One. Des Weiteren, und das ist das, was man fast bei jedem Quarterback normalerweise sagen kann, aber bei Josh Allen habe ich im Moment das Gefühl, er hat eine kleine Regression zum letzten Jahr. Das war auch zu erwarten. Das heißt jetzt noch nichts. Jeder weiß ja, dass ich nicht der riesen Josh Allen-Fan bin, im Gegenteil. Aber man muss schon sagen, Respekt, was der für eine Entwicklung durchgemacht hat. So eine Regression wie jetzt, da brauchen auch alle gar nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, war zu erwarten. Aber nimm ihm die direkten, klaren Reads weg. Ich finde immer noch, dass Josh Allen da dazu neigt, die Bälle sehr schnell rauszufeuern tatsächlich, sich dabei auf seinen Arm zu verlassen und dass seine Accuracy darunter leidet. Das wäre ein ganz klares Ziel. Nimm ihm die schnellen Reads, die kürzen Completions. Er neigt dann dazu, wirklich den Ball weit wegzuwerfen. Und mit unserer starken Secondary könnten wir dann dementsprechend auch Turnover kreieren. Und das Dritte hat gar nicht mehr unbedingt was mit unseren Spielern zu tun, sondern geht an unsere offensiven Playcaller, baut viel mehr Play-Action ein. Mit viel Play-Action, Tua Stärke, Tua ein bisschen in Bewegung bringen, um auch die Defense mehr in Bewegung zu bringen von den Bills. Und dann können wir Tua Stärke halt eben ausnutzen, kurzes Rhythmuspassspiel und dann in der Offense auch mehr die Chain bewegen. Aber da muss vom Play-Calling einfach mehr kommen und Play-Action wäre für mich der erste Ansatz. Wir können auch mit ein paar RPOs spielen, sicherlich, aber ich glaube, der Schlüssel erstmal für Tua ist tatsächlich Play-Action. Das wären so meine drei Keys to Win.
Wenn ich da kurz was zu sagen darf, auch für mich wäre Play-Action für Buffalo ein Key to Win, das würde aber das Etablieren des Laufspiels voraussetzen. Von daher kann das sowas bei mir noch nicht auf dem Zettel stehen. Ne, mit 10 Läufen oder mit 11 Läufen kannst du keine Play-Action machen, die kauft dir keiner ab.
Du kannst es zumindest versuchen. Aber ja, Play-Action ist definitiv eine wichtige Geschichte. Und,
ich glaube, die Diskussion müssen wir alle mal führen. Ich habe das, oder immer wieder führen. Ich habe das auch immer so gesehen und habe das auch immer so empfunden. Wenn man sich eine Statistik anguckt, ist es tatsächlich so, dass zwischen dem Erfolg von Play-Action und der Etablierung eines Laufspiels statistisch zumindest keinen Zusammenhang gibt. Ich fand das immer sehr seltsam, aber es ist anscheinend so.
Weil eigentlich geht es ja auch vor allem beim Play-Action darum, um die Linebacker, um die Read-Steps, die sie machen, ne? Dass sie halt dann quasi nach vorne ein Stück kommen, um zu attackieren und halt nicht die Zonen, die hinter denen liegen, zu verteidigen, durch Pass, ne? Dass sie halt mit Tight Ends oder Running Backs oder halt Slot Receivern dahinter gehst, weil sie halt durch den Read-Step nach vorne, weil sie auf den Lauf reinfallen, halt eben nicht den Schritt weiter hinten sind, den sie wären, wenn sie halt direkt in eine Pass-Protection gehen.
Ja, und das halt, ja, ich glaube, die Titans oder so haben da irgendwie auch so einen riesen Gap vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Und ja, das könnte bei den Titans ein bisschen was ausgelöst haben.
Ja, guckt euch das Laufspiel an, ne, von Tennessee. Henry hatte zur Halbzeit, glaube ich, 8 Versuche, 10 Yards. Damit hätte niemand gerechnet, ne. Es ist halt, die Saison ist irgendwie so von den Spielen her, ist viel, es ist so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich fand, wer das Cleveland-Kansas City-Spiel gesehen hat, den dritten Touchdown der Cleveland Browns, also jeder, der hier jetzt gerade an diesem Podcast teilnimmt, hätte zumindest die Line of Scrimmage erreicht, weil da einfach ungelogen, guckt euch das Play nochmal an, zwischen dem Left Tackle und dem Receiver außen war ein mindestens 10 Yards großes Gap. Mindestens 10 Yards, da hätte jeder durchlaufen können. Und der Typ ist 18 Yards untouched in die Endzone. Ne? Das war schon stark. Er hätte jetzt auch niemand gedacht von der Defense von Kansas City, dass denen sowas passiert. Also ist schon, ich fand den ersten Spieltag grundsätzlich sehr interessant.
Das war ja definitiv, also da gab es viele wilde, wilde Sachen. Mir fällt gerade ein, Micho, wir haben da müssen wir noch drüber reden. Wir haben auch letzte Woche gar nicht deine Kategorie hier, wie hieß das denn noch? Ja, Tobi Stolz schon. Ja, das Roundup haben wir gar nicht. Ja, da müssen wir nächste Woche müssen wir dann noch mal gucken.
Ja, sicher. Ja? Ich sag mal so, wäre ich pünktlich da gewesen, hätte so ein paar Sachen gegeben wie Trevor Lawrence erste Regular Season Niederlage, Aaron Rodgers Last Dance.
Highschool und College hat er nie verloren.
Ja, ja, eben. Aaron Rodgers Last Dance wäre zum Beispiel auch was gewesen.
Oh ja.
Bei Trevor Lawrence hätte man natürlich über die 0-17-Saison der Houston Texans reden müssen, die jetzt wohl wieder passé ist. Also
ja, Trevor Taylor auf Quarterback. Unglaublich.
Ja, war schon nice. Aber das werden wir dann nächste Woche definitiv wieder machen. Jetzt kommt aber der Tobi mit seinen Keys to Win der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills.
Darf ich lang oder soll ich wieder kurz?
Du darfst dich auslassen. Wir sind
20 Minuten wollte ich so raus sein. Also überlegst dir.
Ja, gut.
Es ist früh raus und dann haben wir 10 Uhr und so 5 Stunden Schlaf wären ganz nett.
Ich bemühe mich. Wichtigster Key aus meiner Sicht stellt die Schwäche gegen mobile Quarterbacks ab. Also das ist ja eine traditionelle Schwäche der Miami Dolphins. Josh Allen ist relativ gut zu Fuß, das wissen wir alle. Und wenn es den Dolphins gelingt, in der Richtung das Ganze einzudämmen. Ich sag jetzt nicht zu stoppen, weil das kriegt Miami eh nicht hin. Von daher, wenn man das eingedämmt bekommt und wenn man allgemein als zweiten Key das Laufspiel der Bills zumindest begrenzen kann, weil die sind ja auch nicht doof, die haben das erste Spiel gegen die Patriots ja auch gesehen und werden da ihre Rückschlüsse daraus ziehen und ich erwarte eigentlich, dass da in der Hinsicht mehr kommt. Und deswegen ist das für mich einer der entscheidenden Keys, was man da machen kann. Oder worauf man achten sollte. Zweiter Key, lass Tua die Waffen nutzen, die er hat. Also ich meine, wir haben die ganzen Playmaker jetzt. Wie gesagt, Will Fuller kommt zurück. Mike Gesicki wird sicherlich eine größere Rolle spielen. Wir haben den verhinderten Pass auf Albert Wilson gesehen, der eigentlich ein Touchdown geworden wäre, wenn Jalen Mills nicht ein unfassbar gutes Defense Play gemacht hätte. Wir haben da 5-6 Leute. Wenn man das gut verteilt und wenn man die Defense da für immer wieder neue und schwierige Aufgaben stellt, denke ich schon, dass man da gerade auch offensiv einiges wird erreichen können. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn das in der Offense gelingt, dann kann man zumindest mithalten. Und als dritten Key oder als drittes, was ich sehe, ist die Stabilisierung der O-Line sowohl im Pass als auch im Lauf, weil David, du hast eben das Play-Calling angesprochen. Was mir letzten Sonntag nicht so gefallen hat, ist die Tatsache, dass man Myles Gaskin aus meiner Sicht hätte vielleicht noch öfter laufen lassen können, weil das hat teilweise doch schon recht gut ausgesehen und ich denke, da hätte man durchaus mit der Verbindung Tua Gaskin, die ja schon da war und die ja auch schon nicht selten gesucht hat, sei es jetzt durch den Run oder durch Pässe, da nochmal einen Stellenwert drauf zu legen, weil ich denke, dass Myles Gaskin in der Lage ist, da durchaus Schaden anzurichten am Sonntag. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Wunderbar, das ist doch schon mal eine Aussage. Wobei, ich muss sagen, den Pass von Tour auf Wilson in die Endzone, den hätte Tour auch deutlich besser platzieren können. Und zwar auf die Outside-Schulter von Wilson. Da wäre Mills nicht hingekommen, ohne eine Pass-Interference zu machen, zu whatever. Ja, Also das ist mir beim, ich habe mir gestern toll, vorgestern Spiel noch mal so ein bisschen angeguckt und ja, ärgerlich.
Nichtsdestotrotz ein gutes Defensive Play.
Klar. Also das Play von Mills war stark, aber es hätte halt von Tua deutlich besser gespielt werden können. Sagen wir können. Ja, war okay. Ja.
Bist du bei müssen, dann sag müssen.
Na. Ich will mir nicht den ganzen Hate abholen. Aber so. Tobi Micho, gibt es denn Fragen, die ihr an David habt, die ihr unbedingt loswerden wollt? Tobi?
Erste Frage, David, wie schätzt du das ein? War das Sonntag eher ein Ausrutscher oder sind die Bills aus deiner Sicht nicht so stark, wie die Experten sie gesehen haben?
Das ist eine gute Frage. Das braucht man auch ein bisschen Zeit für, um das zu beantworten in der Saison. Ich habe das ja eingangs schon gesagt. Wir haben uns auch letzte Saison super schwer gegen Pittsburgh getan, auch wenn wir das gewonnen haben. Man darf nicht vergessen, Pittsburgh war letztes Jahr auch 12-4. Das heißt, die haben nur viermal verloren. Eine dieser Niederlagen war halt gegen die Bills. Das Spiel hätte halt auch zugunsten der Bills ausgehen können. Es war von beiden Seiten irgendwo ein ugly win. Also von Pittsburgh war es das jetzt. Hätte Buffalo gewonnen, wäre es genauso gewesen. Ich denke schon, dass es, ich sag mal so ein bisschen, letztes Jahr, das war Honeymoon. Und jetzt kommt die Ehezeit. Ne? So eine fantastische Offensivleistung zu wiederholen oder gar noch zu toppen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich sehe das jetzt nicht so, dass... ja, sag ich jetzt mal überspitzt gesagt, Buffalo jetzt eine 7-10 Saison spielen wird. Ne? Man muss das auch ein bisschen abwarten noch, wie sich das entwickelt. Und ich denke halt auch gerade jetzt in der Zeit, wo halt, das weiß ich jetzt nicht, wie es in Miami war, bei Buffalo war es ja zum Beispiel so, dass Josh Allen nur eine einzige Halbzeit im letzten Spiel Preseason-Football gespielt hat. Da hat er sehr gut ausgesehen. Aber da ist auf jeden Fall Rost vorhanden, der runter muss. Und es gab halt in dem Spiel gab es nicht nur eine Situation, sondern einige, wo es so wirklich wie so ein Pendel war, ne? Also so ein Zentimeterchen oder vielleicht auch 20 mehr, dann wäre das Ding complete gewesen, dann hätte man das First Down gehabt, dann wäre es zu noch einem Touchdown gekommen. Ne? Das war also, um das jetzt wirklich zu beurteilen, finde ich es zu früh. Man kann natürlich immer noch Sachen sehen, die gerade in der Bills Offense stecken. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass die Bills defensiv dieses Jahr besser sind als letztes Jahr. Das hat uns letztes Jahr ja eigentlich daran gehindert, ganz ins Endspiel einzuziehen, ne? Weil bis zum Championship Game sind wir gekommen.
Okay. Dann zweite Frage, oder von welchen Spielern der Dolphins geht aus deiner Sicht für die Bills die größte Gefahr aus?
Xavien Howard.
Einen offensiv, einen defensiv.
Ja, defensiv Xavien Howard, Punkt. Das kann ich sofort beantworten. In der Defense Xavien Howard ist einfach, wie ihr schon gesagt habt, den bezahlt ihr nicht umsonst so viel Geld. Das ist er in dem Sinne auch wert. Ne? Also das ist der Defensivspieler, vor dem ich den meisten Respekt habe bei den Dolphins. Und offensiv finde ich es ein bisschen schwieriger, einen einzelnen Spieler auszuwählen, wenn ich einen einzelnen Spieler auswählen soll, dann ist es eigentlich, obwohl er gar kein Faktor war im letzten Spiel, Mike Gesicki, weil wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, jetzt vielleicht nicht unbedingt das allerletzte, aber das davor, Buffalo spielt ja letztendlich nur mit zwei Linebackern, mit Matt Milano und mit Tremaine Edmonds, haben ihre vier Defense-Liner und fünf Defense-Backs. Und das ist halt immer schwierig. Gesicki hat eigentlich fast immer gute Spiele oder sehr gute Spiele gegen die Bills gemacht. Dann sage ich Mike Gesicki.
Okay, ja gut, also das wären jetzt meine zwei Hauptfragen gewesen. Ich hatte schon erwartet, dass der Name Gesicki kommen könnte.
Ja, ich werde ihn auch wieder aufstellen am Sonntag.
Ja, das ist der Spirit, den wir brauchen.
Das muss man immer so machen, weil wenn es dann mal in die Hose geht, ne, dann und der Spieler macht es halt wirklich gut, dann hast du wenigstens irgend so eine Kleinigkeit, an der du dich hochziehen kannst.
Aber Fantasy gewonnen.
Ja.
Ja, dann. Micho, hast du Fragen an unseren Gast?
Ja, gut. Frage Nummer 1 muss natürlich auch hier auf Josh Allen abzielen, logischerweise. Meine Frage ist, wie gesagt, nochmal Respekt dafür, wie der Kerl sich tatsächlich entwickelt hat. Trotz allem erwarte ich ja eine Regression. Frage ist, erwartet ihr auch eine Regression? Wenn ja, wie weit? Und wenn Josh Allen, wie sehr steht und fällt die Offense mit Josh Allen? Seid ihr auch funktional ohne ihn oder ist es wirklich so, ihr lebt von seinem Arm? Was meinst du?
Das ist natürlich eine super gute Frage. Ich meine, fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an. Ich glaube nicht, dass irgendwer eine Regression erwartet hat. Ich bin halt so jemand, es ist schon so, dass viele der alteingesessenen Bills-Fans, alteingesessen in dem Sinne, dass sie halt wirklich so seit Anfang der 90er Fans sind. Es gibt natürlich bei uns auch Fans, die sind halt auch selber erst so Anfang, Mitte 20. Die konnten ja in den 90ern noch gar kein Bills-Fan sein, weil sie noch gar nicht geboren waren. Ich habe halt dieses Stigma der, das verkacken die schon wieder, ne? Same old Bills, so irgendwie, das sitzt bei mir wie so ein Teufelchen bei mir auf der Schulter. Und das hast gerade du, Micho, erlebt, als wir letzte Saison zusammen geguckt haben, ne? Das Patriots-Spiel.
Ja, das fand ich sehr beeindruckend, wenn ich ehrlich bin auch.
Ich glaube immer, dass es so ist, ne? Dass es alles kacke wird sozusagen. Lass mich zwar gerne eines Besseren belehren. Wir haben natürlich, Allen hat sämtliche Rekorde gebrochen von Jim Kelly, aber wir haben halt davor keinen Quarterback gehabt, der irgendwas an Konsistenz verbreitet hat seit Jim Kelly. Ich kenne das nur aus dieser Zeit. Erwarten tue ich es eigentlich nicht. Ich habe Manschetten davor, dass es so sein könnte. Ne? Und dann wieder zu sagen, ja siehst du, ist ja wieder genau derselbe Scheiß. Ich weiß natürlich auch, dass als Coach, dass halt so eine Leistung zu wiederholen, das ist halt nur ganz wenigen gegeben. Zum Beispiel einem Brady, einem Rodgers und jetzt aktuell halt auch einem Mahomes. Ich denke, also ich gehe erstmal nicht davon aus, dass er so fantastische Jahrzahlen, auch was Steven Diggs angeht, wie wahrscheinlich eher nicht wiederholen wird. Aber ich glaube, also das waren ja nicht zwei Schritte nach vorne, was Josh Allen gemacht hat. Das waren 10 Schritte nach vorne, ne, im Vergleich zu der Saison davor. Würde ich sagen, vielleicht so nach den 10 Schritten vor geht es jetzt vielleicht 2 zurück, maximal. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay. Also sagst du wegen, er hat im Prinzip einen Sprung gemacht und da gebe ich dir recht von 100%. Von den 100% geht er jetzt 20 wieder zurück, hat er immer noch einen Sprung von 80% gemacht.
Genau, so. Und dann hattest du noch einen zweiten Teil in deiner Frage, den habe ich jetzt leider, ist er mir entfallen. Ja,
da geht es darum, inwieweit hängt eure Offense denn letztendlich von Josh Allen ab oder inwieweit ist sie funktional, auch ohne Josh Allens wirklich grand starken Arm?
So. Also zum einen ist es natürlich so, welche Offense hängt nicht von ihrem Starting Quarterback ab? Ne? Klar, jetzt, ich meine, Ryan Fitzpatrick zum Beispiel ist ja aus für 6 bis 8 Wochen. Jetzt kommt ja dieser Taylor Heinicke oder wie er heißt. Die sind von der Spielanlage her identisch. Ist natürlich schwierig, auch wenn Kansas City, wenn Patrick Mahomes ausfällt, haben die auch ein Problem. Aber ich denke, das ist schon einer der Gründe, warum sie sich den Backup geholt haben, den sie jetzt haben mit Mitch Trubisky. Ich meine, kein anderes Team hat 2 Erstrunden-Picks auf Quarterback im Roster und Trubisky sieht es natürlich als Chance, seine Karriere nochmal so vielleicht nochmal wiederzubeleben, weil er auch nur einen Jahresvertrag hat. Aber natürlich wäre die Offense, wenn Josh Allen ausfällt, nicht mehr dieselbe, die er wäre, wie wenn er auf dem Platz steht. Ich glaube, auch da würde ich dieselbe Prozentzahl heranziehen, wie wir jetzt gerade hatten, mit 80. Klar wäre es ein Rückschritt, aber denke schon, dass auch Trubisky dieses Team sehr ähnlich führen könnte, was man aber nicht, was er nicht könnte, wo ein Riesenloch entstehen würde, wäre als Teamführer, als Mensch auf dem Platz, weil Josh Allen passt nach Buffalo wie der Arsch auf den Eimer, wie man so schön sagt, ne, oder wie der Topf auf den Deckel, in der Community, der ist ja auch unter seinen Teamkollegen so unglaublich beliebt. Das wäre natürlich schon ein Blow, ne? Rein vom Spielerischen an der Offense denke ich, dass Trubisky das Ding schon führen könnte. Ich hoffe aber nicht, dass es dazu kommen muss.
Wunderbar. Micho, hast du noch eine Frage oder?
Ja, mich würde tatsächlich interessieren, was hältst du denn jetzt, du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass ihr das Laufspiel verzichtet, aber was glaubst du, wie lange denn ein Team es wirklich durchhält? Was war das? Weit über 50 Pässe habt ihr gespielt, glaube ich.
Also es waren 51 oder 52.
Zwei ist deutlich mehr als 50. Wie lange hält ein Team das tatsächlich auch konzeptionell so durch, ohne irgendwann so einseitig zu werden, ohne dass zum Beispiel tatsächlich Josh Allens Arm erlahmt irgendwann, ohne dass ihr ausrechenbar werdet?
Also es ist ja so, dass, ich meine, 51 Pässe sind tatsächlich das Höchste, was Josh Allen bisher in seiner NFL-Karriere versucht hat, ne, in die Luft zu schicken, sozusagen. Es ist aber eigentlich so, dass wir genau dasselbe Playcalling sehen, was wir letztes Jahr auch gesehen haben in Buffalo. Also dieses halt extrem passlastige, das ist jetzt nichts Neues. Wir haben uns halt alle gewünscht, dass bin da auch nicht so der Statistik- oder Zahlenfreak, dass ich mir jetzt rausgesucht habe, wie viele Pässe und also ne, prozentual wir da gespielt haben. Aber wenn man es täte, bin ich mir zu 99,9% sicher, dass die Bills die NFL damit letzte Saison angeführt haben. Also man kann das schon eigentlich die ganze Saison und sogar auch erfolgreich durchziehen. Das Problem ist halt, dass man, wenn man das halt so macht, man die Probleme bekommt, aus meiner Sicht, dass halt diese Play-Action-Sache, auch wenn die Statistik das wohl gar nicht zeigt, nicht wirklich etablieren kann und dass man halt oft Probleme bekommt, wenn es halt bei Spielen eng wird und davon hatten wir letzte Saison nicht so viele, dann halt auch quasi mal die Uhr runterlaufen zu lassen, ne? Weil man halt den, wie wir alle wissen, klar, wenn ich jeden 4 Yards Pass Complete mache, ist das Äquivalent zu einem Laufspiel, aber wenn ich halt zwischendurch eine Incompletion habe, bleibt die Uhr halt doch wieder stehen, ne? Das sind so ein bisschen, also letztendlich haben wir das auch die letzte Saison komplett so durchgezogen. Man kann das wohl lange so durchziehen. Die Frage ist natürlich, hat jetzt auch jede andere Mannschaft eine ganze Saison Buffalo Bills Football, wie sie diese letzte Saison gespielt haben mit Josh Allen auf Tape und kann sich entsprechend darauf vorbereiten, ne? Ob man das eine zweite Saison so machen kann, das wird so ein bisschen diese Saison zeigen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der OC da eine Menge ändern wird.
Gut, dann habe
also
ich
noch. Ich habe es jetzt gerade mal eben noch eingegeben. Tatsächlich ist es so, dass die Bills 59,2% letzte Saison hatten und sie sind damit nicht, was ich vermutet hatte, auf Platz 1. Ich gucke gerade mal. Wo stehen sie denn? Jetzt finde ich sie gar nicht mehr. Den höchsten Laufdurchschnitt hatte überraschenderweise Baltimore. Wahrscheinlich war jeder dritte gecallte Pass war dann ein Lauf durch den Quarterback von denen. Wir liegen hier mit 59% waren Pässe Auf Platz 1 ist Jacksonville mit 64. Die waren jetzt nicht so erfolgreich. Und dahinter kommt Pittsburgh und Tampa Bay, also der Super Bowl-Sieger mit 62,9% Pässen und 37% Lauf. Es scheint zu gehen, wenn man jetzt die Statistik heranzieht. Ne? Tampa Bay hat den Super Bowl gewonnen und auch Kansas City 61% Pässe.
Ja gut, dass das Passspiel effektiver ist, ist ja bekannt. Letzte Frage ist tatsächlich eine Prediction-Frage von mir. Glaubst du, dass die Dolphins die Playoffs erreichen?
Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass sie das tun. Muss ja nicht zwingend über den Divisionssieg gehen, aber mit jetzt mehr Playoff-Teams, und wenn ich mir so den Rest angucke, muss natürlich die vier Divisionssieger rausnehmen, ist ja logisch. Kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Dolphins oder aber auch die Bills einen der anderen Playoff-Plätze dann dahinter noch erlangen können, ja.
Gut, jo. Dann würde ich sagen, David, wenn du noch Fragen hast, darfst du jetzt auch gerne fragen, und dann würden wir danach noch zu den Tipps kommen, weil wir wollen ja jetzt auch nicht, dass du morgen verschläfst. Ja, wir wollen hier nicht schuld sein, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Ja, aber wenn du Fragen hast, dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, uns zu fragen.
Ja, ich hätte gerne von jedem von euch dreien, einfach, weil wir haben ja jetzt auch nicht wie in den letzten Jahren so einen Podcast gemacht, also von den Jets aus, die wohl ganz traurig in ihrem Kellerlein sitzen im Moment, wo wir quasi eine Saisonvorschau hatten. Ich hätte gerne von jedem von euch dreien sowohl den Bills Final Record als auch den Dolphins Final Record.
Also den Dolphins Final Record kann ich dir aus der Prediction-Folge nennen. Tobi 11-6 mit Playoffs, Micho 10-7 ohne Playoffs, und ich habe auch 10-7, aber mit Playoffs getippt. Das waren die Dolphins Predictions. Und ich denke schon, dass die Bills insgesamt vor der Saison, ich habe sie als Division-Sieger getippt, bei Leadblogger, und würde sagen, ja, 12 oder 13 Siege und dementsprechend 12-5 oder halt 13-4, wahrscheinlich eher 12-5. Muss man dann sehen, je nachdem, weil du hast ja auch schon gesagt, wen sie alles noch spielen. 12-5 halte ich aber für realistisch, auch trotz dessen, dass das erste Spiel jetzt verloren gegangen ist. Tobi?
Boah, ich weiß nicht mehr, ob ich damals 12-4 oder 13-5, 12-5 oder 13-4 gesagt habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist schon mental so lange her, aber ich würde...
Hey, wann sollst du das denn gesagt haben?
Ich glaube, in dem Podcast mit den Saints.
Ach ja, du warst ja bei den Saints zu Gast, stimmt.
Haben die mich gefragt, und ich weiß nicht, ob ich 12-5 oder 13-4 gesagt habe. Sollte ich jetzt was anderes sagen, als ich das da gesagt habe, dann tut's mir echt leid. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Spiel verlieren am Sonntag, deswegen sage ich jetzt, also 12-5 kann ich mir gut vorstellen.
Okay, Micho.
Ja, 12-5 ist so die Richtung, in die es bei mir auch gehen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass je nachdem, wie es halt eben mit Josh Allen weitergeht, sogar noch ein Sieg runtergeht auf 11-6. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Untergrenze realistisch sind, glaube ich, 12-5.
Okay.
Das ist übrigens auch meine Vorhersage. Also 12-5, ja.
Da sind wir uns ja einig.
Wow, falls ihr meine Two Cents für den Dolphins-Record auch hören will, wollt. Also so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Entweder 10-7 oder 11-6. Vielleicht werden es ja dann auch 10-1-6.
Das könnte 10-1-6-6 unentschieden?
10-6-1, nee, ist doch das Unentschieden ist in der Mitte, oder?
Nee, ich glaube immer am Ende.
Also ich meinte damit nicht 6 Unentschieden, sondern 10 Siege, 6 Niederlagen Unentschieden.
Also das wäre schon ziemlich witzig. 6 Unentschieden, das wäre schon eine coole Bold Prediction.
Das sollte ich mal tippen, weil dann werde ich wahrscheinlich reich.
Wenn es zutrifft, definitiv. Also kann ich nur empfehlen. wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt viel über das Spiel an sich gesprochen, und natürlich wird am Ende des Tages auch ein Ergebnis auf dem Scoreboard stehen. Und David, du als unser Gast darfst sehr gerne beginnen und deinen Tipp hier zum Besten geben.
Ja, Buffalo Bills, Miami Dolphins, 31-27.
Okay, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Tobi?
Ja, ich sehe das auch, dass das ein Spiel wird, was über 50 Punkte produzieren kann und vielleicht auch produzieren wird. Ich bin bei 33-29 für die Dolphins.
Haben wir ja dieselbe Distanz, 4 Punkte, ne?
Ja, ja. Ich hab auch, also es wird knapp, aber ich sehe uns vorne.
So viele Punkte. Micho, hast du auch so viele Punkte auf deinem Score?
Nee, ich habe tatsächlich deutlich weniger Punkte und ich glaube tatsächlich, dass wir kein Offensivfeuerwerk sehen, weil ich beide Defense zu stark einschätze. Und gehe tatsächlich auf, boah, das tut jetzt weh, 24-17 für die Bills.
Ja, ich habe nämlich gerade in die Predictions geguckt. Wir beide haben ja eine Niederlage vor der Saison predicted in diesem Spiel. Ich glaube, es wird ein Spiel, was in den letzten 2 Minuten, im letzten Drive noch entschieden werden kann. Ja, also in beide Richtungen bouncen kann und da entschieden wird. Die Dolphins haben natürlich sehr viel Wut im Bauch, wollen das Spiel gewinnen, weil sie natürlich letztes Jahr verschissen haben. Sie wollen Josh Allen das erste Mal besiegen. Ich denke, auch Brian Flores ist da ein bisschen sauer. Aber auf der anderen Seite, die Bills kommen natürlich auch mit ein bisschen Wut im Bauch aus dem ersten Spiel und es lief alles gar nicht so, wie sie das wollten. Und ich tue mir echt schwer. Ich glaube nicht, dass ein Team über 30 Punkte.
Dann kannst du ja 29-28 tippen, sind beide über
30. 29-19.
Das ist das Unentschieden, was wir brauchen. Ne?
Erste von den 6. Ja. Ich gehe mit 24-21 für die Bills, weil ich habe es in der Prediction getippt. Ich tendiere fast eher zu den Dolphins, aber ich bleibe meiner Prediction erstmal treu und tippe 24-21 auf die Bills. Ich glaube nicht, dass es over-under liegt irgendwo bei 49 Punkten tatsächlich. Das glaube ich nicht, dass die erreicht werden. Und ja, wunderbar, da haben wir auf jeden Fall Tobi. Also, wenn die Dolphins gewinnen, dann kannst du die nächste Woche Samba tanzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin der Einzige, der auf die Dolphins tippt.
Oha. Ja, und wenn die Dolphins gewinnen, dann komme ich natürlich auch gerne zum Rückspiel, auch wenn ich dann nur noch 5-1 bin.
Ja,
ausnahmsweise. Wenn du 6-0 bist, laden wir dich gar nicht mehr ein.
Ach so. Wenn man mal so überlegt, ne, in den letzten 5 Spielen gegen die Patriots sind die Dolphins 4-1.
Ja, das habe ich auch gelesen. Fand es auch ziemlich witzig. Also,
scheint es da irgendwas zu geben, dass im Moment die Dolphins den Patriots halt überhaupt nicht liegen.
Ja, oder halt so finale Spielzüge haben, die dann, oder, ja.
Da, stimmt, ja, da war was.
Ja, ich meine, es war ja nicht nur das Miami Miracle, es war ja auch, ich sag mal, zum Beispiel der Pick 6 von Tom Brady im letzten Spiel, im letzten Miracle der Season Game zu Hause. Solche Sachen, die dann auch dazu kommen. Ja. Aber ne, wunderbar. David, dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder hier zu Gast zu sein und ein bisschen was von den Bills zu erzählen und deine Eindrücke zum kommenden Spiel und zur Saisonstart der Bills zum Besten gegeben hast. Danke dafür.
Kann ich nur zurückgeben. Ne? Vielen Dank, dass ich, obwohl ich wohl immer ein schlechtes Omen bisher war, wieder bei euch sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und Tobi?
Ja. Da ich ja hier für den Boulevard und für das ganze Zeuges hier zuständig bin, wir können den Dolphins Drive heute nicht beenden. Das geht also nicht ohne zumindest eine deutsche Glückwünsche unterzubringen. Oder um es mal konkret zu sagen, die 13 wird heute 60.
Jesse Davis hat heute auch Geburtstag, also am Mittwoch.
Aber ja, da interessiert aber, wirklich nur Dan Marino. Also, ne, das ist.
Ja. Wir können nicht einen Schluss machen, ohne auf den 60. von Dan the Man hinzuweisen und auch wenn er es nie hören wird, Glückwünsche aus Deutschland rüber zu schicken.
Okay.
Happy Birthday, Dan Marino. Ja. Übrigens sehr gut befreundet mit Jim Kelly, ne?
Das natürlich stimmt.
Micho. Ja, beide nie einen Super Bowl gewonnen, das schweißt zusammen. Ja.
Ich habe ja nun leider den Anfang verpasst. Ich würde aber zumindest gerne von Tobi und Rico noch eine Sache wissen. Und ich weiß nicht, ob ihr es besprochen habt. Und zwar in unseren Takeaways geht es ja eigentlich immer um das Spiel. Ich fand diesmal aber etwas sehr ernüchternd, nämlich wer nicht am Spiel teilgenommen hat. Unser letztjähriger First-Round-Pick, habt ihr darüber gesprochen? Ich wollte es nur im Hinterkopf haben. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß das Ganze noch in die Länge ziehen. Ich wollte aber zumindest mal darauf hinweisen, weil ich das sehr, sehr ernüchternd fand, dass er inactive war. Und zwar nicht aufgrund einer Verletzung.
Das ist korrekt. Also da, ich habe es mir auch angeguckt und war auch, ja, down würde ich nicht sagen, aber es war wirklich so eine Sache, wo man dann überlegt, okay, was ist das Problem? Weil jeder, der ihn sieht und attestiert ihm eigentlich, dass er spielen könnte, also dass er wirklich die Trades mitbringt, er hat es jetzt aber bis jetzt halt nicht geschafft, es aufs Feld zu bringen. So, es gibt immer noch zwei Argumente und es gibt ein drittes scheinheiliges Argument. Das erste Argument ist, er ist immer noch verdammt jung. Das zweite Argument ist, er spielt jetzt das fünfte Jahr in seinem Leben erst Cornerback. Die beiden Punkte sind immer noch so ein bisschen, wo ich sage, man kann ihm noch ein bisschen die Hand hinterm Arsch halten oder vor den Arsch halten, heißt es ja. Aber es ist definitiv ein Headscratcher. Also da muss man wirklich sich fragen, was geht da noch? Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen Sorgen sich vielleicht auch machen. Man weiß es nicht, muss man mal gucken. Das scheinheilige Argument ist halt, dass er ein First-Round-Pick ist. Ich denke, das ist das Einzige, was ihn aktuell noch rettet. Ja, wäre er ein Fourth oder Later oder selbst ein Third-Round-Pick, würde ihn wahrscheinlich inzwischen nicht mehr vor einem Cut retten. Muss man auch ehrlich sagen. Aber er bringt halt die Trades mit. Er ist noch super jung und dementsprechend hat er halt noch diesen Credit. Und er trainiert ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, wie so manche andere Spieler, der zum Beispiel bei den Titans und dann bei den Dolphins für 2 Tage war, der O-Liner, der einfach nichts gemacht hat, der nicht trainiert hat, der auf Autos gestanden hat, gefeiert hat, whatever, das ist ja nicht nur ich bin Orgini. Und da, also ich habe ja damals auch gesagt, dass ich ihn grundsätzlich für ein First-Round-Talent halte. Bis jetzt hat er es nicht zurückgezahlt, muss man definitiv so sagen. Ich würde ihm aber halt die Zeit einfach noch geben. Ja, und dementsprechend sehe ich das kritisch, aber immer noch mit dem Potenzial, dass sich da was entfalten kann. Die Wahrscheinlichkeit wird aber natürlich von Monat zu Monat geringer. Tobi, ich weiß nicht, wie siehst du diese Causa?
Also ich würde sie jetzt eher am Spiel und an dem festmachen, wie das Spiel gelaufen ist, dass der Coach entschieden hat, dass Noah Igbinoghene mit seinem Skillset uns da nicht helfen kann. Also ich würde es jetzt nicht generalisieren und würde ihn auch noch bei weitem noch nicht abschreiben, sondern es eher dann auf das Spiel sehen. Wenn das natürlich so weitergeht, dass man ihn nicht oder ganz wenig einsetzt, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, aber nicht nach dem ersten Spiel. Da wollte man einfach die sicherere Variante haben und wollte einfach die erfahreneren Jungs auf den Platz schicken, auf Cornerback, um da dann für dieses Spiel gewappnet zu sein. Also ich würde es jetzt nicht generell sehen.
Alles klar, okay. Ja, Micho, ich denke, du wirst es auch ziemlich kritisch sehen. Ist die Frage, würdest du ihm noch im Roster behalten?
Gut, da müsste man jetzt fast schon Tobi fragen, wie viel Geld sparen wir, wenn wir ihn cutten. Nein, also grundsätzlich, ja, ich kann sehen, dass er eventuell die Trades mitbringt, dass er das irgendwann mal schaffen kann, rein theoretisch. Aber anscheinend nicht auf dem Niveau, wie wir es brauchen. In der Secondary sind wir gut besetzt. Sind wir wirklich gut besetzt? Stefan Holland hatte ich jetzt zum Beispiel in meinem Text gar nicht angesprochen, der in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht hat. Und da reicht es nicht, würde man sagen. Aber es haben hier halt auch viele andere Spieler den Rang abgelaufen. Tatsächlich, ich würde ihn nicht cutten, aber ich würde gucken, ob ich für ihn noch irgendwie einen 5-Runden-Pick oder sowas kriege, weil ich glaube tatsächlich, bei uns wird da nichts mehr.
vor 2023 sparen wir gar nichts. Die Rookie-Verträge sind ja so aufgebaut, dass gerade im zweiten Jahr oder so, gerade auch bei den First-Round-Picks, da mehr Dead Cap auftritt, als er nur wirklich Cap-Hit hat. Also das ist keine, also rein wirtschaftlich ist das keine Alternative. Da zahlt man locker drauf.
Trotzdem würde ich überlegen, ob man für ihn nicht noch irgendwie einen Late-Round-Pick oder sowas bekommt. Weil ich glaube, mehr als ein Fünftrunden-Pick wäre dann auch nicht drin. Oder vielleicht bekommt man einen anderen Spieler, der woanders enttäuscht hat dafür.
Deshaun Watson zum Beispiel.
Ja, unbedingt.
Ja. Nee, weil man wird ihn schon alleine deswegen behalten, weil er den Value gar nicht einbringen kann, den man für ihn bräuchte, um ihn da abzugeben. Also das ist keine Alternative.
Ja gut, aber das ist die Frage, welchen Value hat er denn, wenn er inactive ist? Und welche, also...
Naja, er hat ein Preisschild von minus 5,5 Millionen um den Hals hängen. Ja, zahlst du 5,5 Millionen, damit Igbinoghini nicht für die Dolphins spielt?
Erstmal nicht, ist halt die Frage, was bekomme ich dafür? Und
naja, aber es sind 5,5 Millionen, die wir im Endeffekt in der Planung oder im Salary Cap nicht haben. Das können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir bräuchten als Kompensation schon einen relativ hohen Value und den kann der Junge ja gar nicht bringen. Und deswegen wird man ihn auch nicht entlassen und auch nicht traden.
Oh, ich habe schon andere Sachen gesehen und gerade bei den Dolphins würde ich das nicht, also wir wissen, wie die Dolphins agieren, also wie Brian Flores und Chris Greer in der Offseason agieren, Spieler cutten und so weiter und so fort, also da sehe ich jetzt nicht, dass, also ich weiß, aber die Dolphins haben nächstes Jahr mit den größten Cap-Hit, mit den größten Cap-Space bisher, von daher sehe ich da kein Problem, da nochmal einen Pick reinzuholen. Ist halt die Frage, was man bekommt. Ich denke, ein Fünftrunden-Pick wäre mir persönlich auch zu wenig. Dementsprechend schwierig, aber ich, wie gesagt, ich habe ihn auch noch nicht abgeschrieben, den Jungen. Von daher schauen wir einfach mal, was da noch kommt. Und ja, Jevon Holland übrigens, mich und da nochmal zu, war nach PFF der bestgegradeste Rookie der ersten Woche. Ja.
Ja, das ist das.
Ja. Darüber haben wir aber am Anfang schon gesprochen. So, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt besprechen sollten, Tobi?
Nö.
Micho?
Soweit alles okay.
Wunderbar, dann mache ich die Folge jetzt auch wieder rund. Ich bedanke mich wieder. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Natürlich mit David war auch wieder super witzig, weil er auch immer wieder gewiss auch eine Expertise einfach reinbringt aufgrund seiner persönlichen Erfahrung im Football. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, uns zu unterstützen, dann geht das einmal monetär, das könnt ihr schon ab 2,50 Euro, das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino, nur dass ihr dafür einen Monat Patreon bei uns seid und nicht nur für, je nachdem, 5 Minuten, 20 Minuten, ich brauche immer ein bisschen länger beim Kaffee trinken, muss ich gestehen. Ja, das geht bei uns schon über Patreon. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr aber sagt, hey, wie kann ich euch denn sonst unterstützen, weil ich habe einfach gerade kein Geld, weil ich mir den Game Pass gekauft habe oder weil ich, keine Ahnung, meine Eltern zum Essen eingeladen habe oder weil ich für meine Kinder die neuen Dolphins-Jerseys kaufen musste, dann geht das natürlich auch ganz einfach, indem ihr zum Beispiel auf YouTube uns folgt, indem ihr dort auf den Daumen hoch bei den Videos klickt oder indem ihr uns einfach überall folgt, wo es Podcasts gibt und uns vielleicht bei Apple Podcast und Co. vielleicht sogar eine positive Rezension da lasst. Darüber würden wir uns super freuen. Und Michi und ich haben zwar gegen die Dolphins getippt, ja, ich glaube tatsächlich, wir gewinnen das, aber jetzt habe ich nämlich beides gesagt und kann sagen, hey, ich habe es ja gesagt, ich habe nur gegen die Dolphins getippt. Aber wir schauen mal. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Spiel mit mehr Action. Ja, das heißt nicht unbedingt mehr Punkte, aber mehr Action als im Spiel gegen die Patriots. Und dementsprechend seid scharf drauf. Freut euch auf das Spiel. We are still perfect. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.